72. Mal begrüßen euch die Rock'n'Roller des Sneakpods zu einer neuen Ausgabe. Wir besprechen heute den Film The Dirt. Mit mir hier am Schlagzeug, das ist Robert Krüger.
Wir sind keine Rock'n'Roller, wir sind Glam-Mettler, glaube ich. Und wenn du das nochmal falsch machst, drehe ich mit Pamela Anderson durch.
Okay, und an der Ukulele, das ist Christoph Perner.
Yeah! Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht der Mann von Pamela Anderson sein kann, aber ist egal, ich kann sie auch nicht richten.
Bitte, jetzt wird's vorbei.
Nee, wird's nicht, wird's gleich.
Okay, wir sind gespannt.
Ach, hey,
leg los.
Ja, The Dirt.
Und ich stelle mich einfach noch selber vor, ich bin Stefan.
Oh, Entschuldigung. Herzlich
willkommen, guten Tag.
Wir waren leider zu zugedröhnt, um dich vorzustellen.
ja.
Ja, Christoph, worum ging's? The Dirt.
Was ist das?
ist
Sendung nach einer Minute aus den Fugen geraten. Glückwunsch.
Du, es kann sein, dass ich jetzt gleich noch meinen Computer aus dem Fenster werfe und hier ein bisschen rumrandaliere. Das passt nämlich zum Film. Es ist ein Biopic, eine Netflix-Produktion, gerade neu auf dem Markt oder im Stream. Seit letzten Samstag, glaube ich. Ich bin zufällig am, ich glaube, Samstagnacht oder so drüber gestolpert, also ganz brandneu, das war mir aber gar nicht bewusst, habe ich erst heute festgestellt.
Samstag, und das ist ja heute ist ja erst Montag, das ist wirklich frisch.
Ja, ist total frisch. Oh. Und es handelt von der Geschichte der Metalband Mötley Crüe, mit den vielen Metal-Umlauten drauf, also Mötley Crüe.
Hattest du mal ein T-Shirt von denen?
Nee, ich war nie Fan von Mötley Crüe. Also ich fand die Musik nie schlecht.
Oh, wenn du mich gefragt hättest, wäre ich sicher gewesen, dass du so eins hast.
Nee. Naja. Und jetzt, wo ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, bin ich auch ganz froh, dass ich nie richtiger Fan war. Ja, und es behandelt halt so ein ganz typische, ja, so ein Sex-Drug-Rock'n'Roll-Geschichte. Die Band war da sicher nicht die einzige, die in der Zeit das so ausgelebt hat, aber die war schon eine ikonische. Und vielleicht ist es deswegen auch folgerichtig, dass man gerade über sie einen Film macht. Und ja, mit den üblichen Versatzstücken, also Chicks und Heroin und wieder Chicks und Tits. Und
gibt's die noch? Spielen die noch? Leben die noch alle?
Die gibt's, glaube ich, gerade so nicht mehr. Ich meine, die haben, oder es gibt sie wieder. Also die waren eine Zeit lang nicht in ihrer Urbesetzung unterwegs. Und ich meine, sie sind jetzt sogar in der Urbesetzung wieder unterwegs. Aber ich glaube, so richtig ernst genommen, ja, es ist halt wie die Stones, gell? Werden die halt nicht mehr. Ganz so alt wie die Stones sind die ja nicht. Aber ja.
Ja, aber auch ganz so groß wie die Stones waren sie nie.
Ja, stimmt. Kann man drüber streiten. Also ich finde es immer schwierig, sowas zu vergleichen mit so Bands aus sehr unterschiedlichen Zeiten. Denn die Stones waren halt auch zu einer Zeit, wo die Konkurrenz da noch nicht so war. Gell? Also es war halt noch nicht so aufgefächert. Aber ja, ganz so groß waren sie auch nicht, da hast du schon recht. Aber die waren schon eine große Band.
Gibt's irgendeinen Lied, also bevor wir jetzt gleich zu den Heiratsthemen kommen, die wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, gibt es irgendein Lied, was man kennen muss? So, ach, das ist von denen oder so?
Ja, gibt es mehrere, aber da hilft es dir gar nichts, wenn ich den Titel sage und ich weiß die Titel noch. Ich glaube, Girls, Girls, Girls ist zum Beispiel ein Titel. Also, es gibt einen Haufen Titel, die man so kennt, wenn sie angespielt werden.
Ich, der nicht in diese Richtung unterwegs ist.
Nee, du wahrscheinlich nicht, aber so ein paar Riffs kennst vielleicht sogar du.
Möchtest du nicht mal deine Ukulele holen und was vorspielen? Nein?
Nee, das ist mir ehrlich gesagt die Zeit zu schade, einen Mötley Crüe Riff einzustudieren, aber Ja, zum Film.
Ach so, ja, stimmt.
Ja. Ich wollte jetzt nicht über die Musik so reden. Also, weil die Musik ist in dem Film schon präsent und die macht zum Teil auch Spaß. Aber sie ist schon Beiwerk. Und was anderes, was Beiwerk ist, sind Frauen. Also der Film ist ultra frauenverachtend. Und die Band war das sicher, oder das ist wahrscheinlich oder ist sicher authentisch. Vielleicht nicht in allem, was da passiert, das ist sicher auch überhöht oder keine Ahnung. Aber so vom Grundtenor, von so diesem ultra frauenfeindlichen Grundtenor, ist das sicher richtig. Oder ne, denke ich, halte ich für authentisch. Das ist aber nicht so erzählt und damit passt es eben so gar nicht in die momentane Zeit. Ist eben nicht so irgendwie einordnend oder anprangernd oder keine Ahnung, irgendwie kritisierend erzählt, sondern es ist eher so ein bisschen, wir zeigen das mal plakativ und damit, ich finde, damit heroisieren sie es fast ein bisschen oder zum Teil nicht nur fast. Und es ist halt wirklich so, die sitzen halt in einem Diner, das ist jetzt nur ein Beispiel, also eins von ultra vielen Beispielen, die sitzen in einem Diner und es kommt irgendwie einer dazu, ein Producer, der sie eben unter Vertrag nehmen will und der setzt sich, oder sie sagen so, soll sich zu ihnen setzen, der setzt sich dazu und plötzlich springt er halt wieder auf und es liegt halt darin, dass unterm Tisch eine Frau war, die denen halt der Reihe nach einen geblasen hat und dann halt auch ihm und da war er halt überrascht von, ne? Und das wird halt so gar nicht eingeordnet. Und so, ja, das ist ganz normal, gell? Und es gehört halt. Gott. Genau, es gehört so. Und wenn Frauen wieder Worte geben, dann schlägt man ihn auch mal ins Gesicht und
okay, der Film erzählt deren Geschichte, wie sie sich gefunden haben, wie sie angefangen haben, Musik zu machen oder.
Genau. Eigentlich genau das. Also wie sie sich gefunden haben, als Garagenband und dann eben relativ schnell Erfolg hatten. Ob das wirklich so war, dass die so schnell Erfolg hatten, weiß ich nicht. Wie sie dann eben so dieses sehr schnell in dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll Leben reinschlittern. Sie sind sehr jung, drei von ihnen, also drei von vier. Der eine ist ziemlich alt, da sagen sie eher irgendwie, also Motley Crue heißt auch übersetzt so zusammengewürfelter Haufen. Es wird auch thematisiert, wie sie eben auf diesen Namen kommen. Und das ist eben so, irgendwie einer, der ist weggelaufen, einer, der hat sich mit seinen Eltern verkracht und dann eben, und ein alter Mann, sagen sie immer. Das ist halt der Gitarrist. Und ich habe dann mal gegoogelt, wie alt der alte Mann ist. Also die tun halt immer so, als wäre er wirklich, als so halt, also, der hat auch irgendein Altersgebrechen, irgendeine Krankheit hat er, wo sie dann sagen, ja, ist normal, ich bin halt ein alter Mann, so. Der ist halt 29, gell?
Oh, okay.
Ja, danke. Und
bloß weil du jetzt zum 8. Mal 29
geworden. Ja, genau. Und die sind halt alle so 19, gell? Und
ja, gut, aber da, also mit 19, da war in der 20.
Genau, was ist halt mit einem, also das ist das, was ich auch authentisch finde, was macht es mit einem, wenn man eben mit 19 so ein Rock'n'Roll-Leben führt, von Gig zu Gig und Groupies, die sich einmal in den Hals werfen und Drogen überall und so. Ja, das ist schon authentisch, dass die dann völlig durchknallen und kein vernünftiges Frauenbild entwickeln und so, ja. Also, ja, schon glaubhaft. Ja, ob man das dann eben, ohne es einzuordnen, so einfach abfilmt, ja, weiß ich nicht. Ob das so, zum Teil macht es schon auch Spaß, zum Teil ist es schon auch lustig. Also, ist eine Szene, wo einer von einem Hotel, so ein älterer Mann, irgendwie in sein Auto steigen will und plötzlich fällt halt ein Fernseher auf sein Auto und zermalmt es. Und er guckt halt so hoch, so völlig konsterniert und die so am Fenster, tut mir leid, ist mir aus der Hand gerutscht. Guck mal, diese vier Typen, ja, ihnen sei der Fernseher aus der Hand gerutscht. Und dann schwenkt es halt wieder runter aufs Auto und dann sieht man halt, wie die gesamte Einrichtung nach und nach auch noch auf das Auto geworfen wird. Es fällt dann noch die Lampe drauf und was ist der Teufel? Das war wirklich lustig. Ja, aber sind halt eigentlich auch Penela-Späße, ja? Also.
Ja, ja. Das sind Penela-Späße, wenn du wirklich zu viel Geld hast.
Genau.
Oder habt ihr in der Schule auch Fernseher aus dem Fenster geworfen? Damals wahrscheinlich auch noch die großen, schweren.
Ich glaube nicht. Nee, kann mich nicht erinnern.
Bob, Fernseher ihr?
Nicht, nee.
Habt ihr Sachen aus dem Fenster geworfen?
Ich habe Sachen auf dem Fenster Feuerlöscher auf dem Flur gezündet, aber.
Was habt ihr gemacht?
Ja, das war ein anderes
Beispiel. Stefan, haben wir nicht mal einen Typ mit einem Kampf und Wasser vor die Füße geschüttet aus dem dritten Stock?
Wir haben hinter den geschüttet. Wir haben den nicht getroffen.
Oder hinter den,
ja, genau. Wir haben ihn nicht getroffen.
Gerade so nicht, ja. Der war ziemlich sauer.
Ich habe ja in Wiesbaden in der Wohnung auch immer Eiswürfel aus dem Fenster geworfen. Genau.
Warum?
Weil sie Mozradau macht.
Also. Ich wusste nicht, wo ich sonst damit hin soll. Ich wollte mir noch einen Drink machen. Wollte das Eis jetzt irgendwie loswerden.
Aber wenn man damit einen trifft, das ist aber böse, oder?
Ich bin halt zum Fenster, hab die Tür aufgemacht. Was
bist du für ein Spießer?
Bin, hab geguckt, ob da keiner steht und dann hab ich's rausgeschüttet.
Ja. Auch sehr schön, eine Szene muss ich noch spoilern, damit man so die...
Lohnt sich's dann noch, den Film zu gucken, wenn man die vier Szenen gehört hat?
Ob das lohnt, können wir eh drüber reden.
Ja,
bitte. Und zwar, wie sie Ozzy Osbourne treffen, an einem Pool, wo sie sich sowieso auch ein bisschen daneben benehmen. Und dann kommt Ozzy Osbourne und weist sie mal derb in die Schranken.
Oh, der alte Mann.
Genau, indem er einfach an den Beckenrand pisst, also auf die Steine. Nee, erst verlangt er einen Strohhalm. Und dann sagt er, hey, wir haben keinen Koks dabei. So, ja, gib mir einen scheiß Strohhalm, ich will jetzt eine Line ziehen. Und dann kriegt er den Strohhalm aus deren Cocktail und er zieht halt eine Line, und zwar eine Ameisenline. Ja, also er zieht sich Ameisen in die Nase und dann pisst er auf die da an den Rand vom Pool, schmeißt sich auf den Bauch und leckt die Pisse wieder auf. Ah. Und die ganzen Spießer außenrum natürlich total angewidert und Motley Crue total begeistert. Der eine, der, ich glaube Tommy Lee sogar, pisst daraufhin natürlich auch an den Rand des Pools, schafft es aber nicht, es aufzulecken, weil Ozzy Osbourne sich in dessen Pisse wieder schmeißt und auch das aufleckt. Ist das geil?
Geht so.
Ja, nicht so, gell?
Nicht so lustig.
Nee,
geht so. Wird Ozzy Osbourne da irgendwie von irgendeinem Schauspieler gespielt oder wie ist das, wie muss ich mir das denken?
Ja, also,
das irgendwelche alten Aufnahmen?
Nee, die werden alle von Schauspielern gespielt. Die auch zum Teil nur so, im Fall von Ozzy Osbourne zum Beispiel, nur so halb ähnlich aussehen, aber egal.
Ja, Prince of Fucking Darkness.
Genau. Und insofern dann, ja, Chicks kommen und gehen und sind halt so schmückendes Beiwerk, in der Regel nackt und in der Regel schwanzlutschend. Ja.
Okay. Jetzt noch mal eine Sache. Hat das irgendeine Art von Spannungsbogen oder also?
Nee, überhaupt nicht.
Das plätschert nur so dahin. So hier, dann ist das passiert, dann ist das passiert.
Genau, und die werden halt zunehmend drogensüchtig und und sind dann auch mal wieder clean und dann auch mal wieder nicht. Und ja, fuck off, scheißegal, alles. Rock'n'Roll, ja, genau.
Das ging nach ganz vielen Punkten.
Ja, total gut.
Also klingt nach nicht gucken.
Also ich muss gestehen, ich habe noch nicht ganz fertig.
Sagst du jetzt?
Und ich glaube, ich werde fertig schauen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es, aber also wenn die Musik nicht drin wäre, hätte ich ihn ganz frühzeitig ausgestellt und gesagt, was eine dumme Scheiße, ich will diese Kacke nicht sehen. Weil, also, man muss schon sagen, also das ist halt völlig aus der Zeit gefallen. Also dieses Frauenbild. Also das Frauenbild ist wahrscheinlich nicht aus der Zeit gefallen, aber das so nicht einordnend so darzustellen eben. Mhm. Und das macht einfach keinen Spaß. Also es ist, weil es halt nur plump und menschenverachtend ist. Und ich bin, muss ich sagen, bin auch froh, dass es jetzt keine Band ist, die ich verehre. Ich bin mir sicher, dass man über Manowar genau solche Filme machen könnte. Aber ja, ist halt zum Glück über Motley Crue, die mir nicht nah sind.
Okay, kannst du dir jemanden vorstellen, dem so ein Film Spaß macht, den du dir empfehlen würdest, oder?
Ich hoffe, ich kenne keine Leute, denen dieser Film Spaß macht.
Ja gut, wenn man so ein bisschen Deppen-Rock'n'Roll gucken will, dann ist
es ja genau so Deppen. Ja klar, wenn man das ausblenden kann, die Geschichte mit den Frauen und dass es keinen Spannungsbogen hat, dann also ist halt ein Musikfilm. Also wenn man als Musikfilm einfach nur sieht, macht der schon Spaß, so ist es nicht. Und es ist halt schon so, ja, so Pipi-Kaka-Humor mit nach einer wahren Begebenheit. Das ist schon ganz lustig. Ja,
so kann man lustig finden. The Doors mit American Pie gemischt.
Der Doors-Film war ziemlich gut, finde ich.
Ja.
Müssen wir auch mal wieder schauen, ob der gut gealtert ist. Weil ja,
ich habe ich mir jetzt der auch
ist schon ganz schön alt, gell?
Ach, Musikfilm, da kannst du jetzt auch mal den Doors-Film wieder gucken.
Mit Meg Ryan war das, gell?
Oh, ich weiß gar nicht mehr.
Meg Ryan und Val Kilmer.
Ja, Val Kilmer, genau. Ja. Ich weiß, als ich den das erste Mal geguckt habe, hatte ich mich während des Schauens so gefühlt, als hätte ich Drogen genommen und sei voll drauf. Weil der so.
Ja, das schafft die Doors-Musik einfach. Das war in den 90ern, glaube ich, noch, war ich auf einer Doors-Cover-Band, die hier in Aschaffenburg ziemlich erfolgreich war. Die hießen, glaube ich, Backdoors.
Oh.
Und selbst da war das so, also da war ich auf Konzert und selbst da war es so, dass allein die Musik dafür gesorgt hat, dass man sich bekifft fühlte. Also es war echt krass.
Ja, also, aber mir ging es bei dem Film so, wie gesagt.
Ja.
Ist echt krass. Gut, also vielleicht lieber erst The Doors und dann American Pie, wenn man Pipi-Kaka-Humor haben will.
Es gibt so viele gute Musikfilme und auch Band-Biopics. Lieber nochmal den Johnny Cash-Film oder weiß der Teufel. Es gibt so viele gute.
Oder Spinal Tap.
Also,
was für ein Ding?
War das diese Verarsche-Dings?
Ja, das ist das.
Mit
Tom Cruise? Nein, mit, ach Gott.
Nee, ach.
Weiß nicht mehr, wie die Schauspieler heißen.
Wie hieß denn dieser Film mit Tom Cruise? Weil der betrifft nämlich die gleiche Zeit und das gleiche Gefühl, aber auf eine gute Methode, weil der nämlich humorvoll gebrochen ist. Habe ich auch schon hier besprochen. Ah, da spielt nämlich Tom Cruise genau diese Rolle. Na, ich weiß es nicht.
Okay. Gut, möchtest du vielleicht abschließend noch Punkte geben, oder?
Rock of Ages, meinst du den?
Ja, Rock of Ages, fantastisch. Ja, lieber den schauen. Nicht The Dirt schauen, The Dirt kriegt höchstens 2 Punkte.
2?
Auch nur für die Musik. ja, ist einfach scheiße. Oh. Das ist einfach sexistische Kackscheiße, ja? Also das schaut Rock of Ages.
Okay.
Viel besser.
Alles klar. Jetzt kommen wir aber direkt ohne Übergang, weil wir sind ja schon die ganze Zeit beim Thema, zu unserem Lieblingsprogrammpunkt. Nee, wie heißt das? Egal.
Ach ja, endlich.
Der Droge der Wahl.
Yeah, Tommy.
Robert gurgelt schon?
Ja, ich habe Halsschmerzen, dachte ich mir, ich könnte. Das hast du in der Vorbesprechung vorgeschlagen.
Ja.
Das war jetzt zugegebenermaßen nur Wasser. Aber ich habe einen Methusalem rum. Ich kann das nicht lesen, die Flasche steht so weit weg, habe ich schon eingegossen, hier ist...
Stimmt, in deinem hohen Alter sollte man unbedingt...
Ja. Das ist die mega Überleitung zum nächsten Film, aber mach erstmal, was ihr trinkt.
Ich trinke Negroni und damit ich ihn nicht freepouren muss, greife ich jetzt sogar noch zum Jigger. Ich habe nämlich gestern wieder eine Flasche Punta Mes aufgemacht und erfreue mich daran.
Ich trinke aus einer, mal gucken, ob ihr da drauf kommt. Ich trinke aus einer Flasche, die bronzefarben ist. Und
Chambord.
Und glänzt und spiegelt und einfach Chambord, total pornös aussieht.
Ja, Chambord. Die alte.
Nein.
Nee, die ist Gold, die Chambord-Flasche.
Ja, nee, ist eher so ein
Kupfer. Irgendein Gin, gell?
In Geneva, De Borgen Geneva, mit einem relativ hohen, ziemlich lang gelagerten Malzweinanteil.
Oh.
Und ich trinke es aber aus einem Jim Beam Glas, weil ich nicht in der Nähe meines Computers ein echtes Geneva Slurpius Glas nehmen wollte, was man bis zum Rand eingießt. Das war mir zu gefährlich.
So wie du vorhin und über deinen Computer geredet hast, hättest du das vielleicht mal machen sollen, oder?
Genau.
Ja, da hätte das für
dich. Und Jim Beam Glas deswegen, weil ich noch eine Flasche Jim Beam Black da stehen habe, vielleicht trinke ich die gleich weiter.
Trinkst du die leer? Was hast du gesagt?
Nee, aber ich weiß nicht, wie lange mir Geneva schmeckt. Das ist jetzt nichts, was da trinke ich mal ein Glas, das trinke ich nicht so die ganze Folge. Und wenn ich mir unsere Themen anschaue, dann wird die Folge echt lang und vielleicht trinke ich auch beide Flaschen. Mal gucken.
Ach ja, ja, sehr gut. Ich rühre mir jetzt hier mal ein Getränk, während der Robert ganz im Stile der sonstigen Sendung kurz erklärt, worum es in Going in Style geht. Die Rentnergang heißt ja, glaube ich, auf Deutsch oder so ähnlich. Der Robert redet doch nicht, hustet
nee, noch? Doch, ja, ich huste noch ein bisschen. Die Rentnergang hieß der ursprüngliche Film, ach, von ja, dem dieser hier ein Remake ist. Der hier heißt Abgang mit Stil. Also relativ passend übersetzt, ausnahmsweise. Ja, Going in Style. Also, wir haben drei beste Freunde in deutlich fortgeschrittenem Alter, gespielt von...
Also noch älter als wir.
Deutlich älter als wir.
Ach je.
Ja, also gespielt von Michael Caine, Morgan Freeman und Alan Arkin. Also an der Stelle schon mal mega Besetzung. Und ja, das sind drei Kumpels, die alle jetzt so im Pensionsalter sind. Und der Film beginnt damit, dass wir erfahren, dass da mit ihren Pensionen offensichtlich irgendwie Schnude getrieben wird. Es gibt gewisse Umstände mit der Firma und einem Verkauf ins Ausland und keine Ahnung. Jedenfalls, das mit den Pensionen wird nichts. Das ist auch, glaube ich, so eine amerikanische Sache. Aber hier heißt ja auch, die Renten sind sicher. Also vielleicht steht uns das auch noch bevor. Jedenfalls, das mit den Pensionen wird nichts. Und bei Michael Caine sieht es jetzt so aus, als ob die Bank da noch irgendwelche Tricks mit seiner Hypothek gemacht hat und jetzt haben sich seine Raten verdoppelt und jetzt, wo er die Pension nicht mehr hat oder die nicht mehr in voller Höhe oder was auch immer kommt, kann er das alles nicht mehr zahlen und deshalb möchte er sich an dieser Bank rächen, weil er denkt, dass da geht es nicht mit rechten Dingen zu und diese Banken sind böse und deshalb plant er dann mit seinen Kumpels, die brauchen noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, da einzusteigen, diese Bank zu überfallen und sich seine Pensionsmoney wiederzuholen. Und ja, das ist so im Wesentlichen das Setup zu diesem Film. Wir haben also eine Rentnergang aus drei älteren Herren, die einen Banküberfall durchziehen wollen. Was jetzt nicht so unbedingt das ist, was einem als erstes einfallen würde. Wenn man sich fragt, was die teilweise schon so ein bisschen gebrechlich daherkommenden Herrschaften jetzt so als nächstes tun sollten. Und ja, das Ganze als Comedy verpackt, so ein bisschen Heist-Movie, ein bisschen Comedy, ein bisschen Sozialkritik, aber die ist nur ganz dünn aufgetragen.
Ja, ein bisschen Familiengeschichte, ein bisschen.
Bisschen, genau.
Vielleicht Coming of Age im älteren Alter.
Coming of
Big More Age.
More Age. Coming of More Age. Ja.
So ein bisschen habe ich mich irgendwie so gefühlt, wie so ein Coming of Age-Film. Ich weiß gar nicht warum. Gibt ja eigentlich gar keinen Grund. Aber so wie sie da dann irgendwie ihre...
Ja, wachsen sie denn in eine neue Altersrolle rein?
Ich gar nicht. Nee.
Aber es ist kein Coming of
Age. Nee, es ist kein... Naja, sie wachsen halt an dieser Aufgabe. Also sie versuchen, das ist dann so einer der komödiantischen Zwischenhöhepunkte, sie versuchen halt als erstes mal ein Übungstarget und überfallen einen Supermarkt, was katastrophal in die Hose geht. Und
also wirklich ganz schlimm.
Das ist wirklich so cringeworthy, also da schon wenn sie da drin sind und die Sachen, also die überfallen ja nicht den Supermarkt, sondern sie versuchen einfach nur Sachen aus dem Supermarkt zu stehlen. Also es ist ja nicht mal so, dass sie die Kasse mitnehmen wollen.
Genau,
ist
kein Überfall.
Genau, es ist eigentlich nur ein kleiner Diebstahlzug durch den Supermarkt und sie versuchen irgendwie die Zutaten für Cordon Bleu zu klauen. was als komplett, ja. Und das Ganze endet in einer Verfolgungsjagd auf so einem komischen, ich will das jetzt alles nicht spoilern, aber es ist völlig absurd. Und ja.
Man, auch, also, auch der,
ja bitte,
wie er auf die Idee kommt, diesen Überfall überhaupt zu begehen, ist auch irgendwie eine gute Situation. Wenn er da am Anfang in der Bank sitzt und das eben.
Ja, genau.
Ja.
Aber da fand ich die Auflösung und die Klammer zum Schlussszene des Films schön gemacht, ohne dass wir jetzt näher drüber reden können.
Ganz toll.
Also der hat so seine Momente.
Gerade diese kleinen Szenen, diese Klammer, aber auch die Situation mit dem Bankangestellten, die Situation mit den Mädchen, also zum Beispiel seine Enkelin und dann dieser anderen, dann diese.
Du meinst der Kleine mit der Puppe.
Genau, die Kleine mit der Puppe. Dann die, wie sie erklären, also es ist halt schon so ein bisschen so dieses auf Heist gemacht, so der Überfall findet statt, die Polizei verhört sie und dann wird eben nochmal erklärt, wie heißt das denn? Nicht Bluthirnschranke, Ton-Bild-Sperre, egal.
Schere. Bild, Ton-Bild-Schere.
Schere, ja. Wo sie der Polizei erklären, was sie machen und wir aber sehen, was sie wirklich gemacht haben.
Ja.
Das finde ich so nett und sehr schön beschrieben, sehr schön gezeigt. Also ich habe mich
gefühlt,
als ich den Film geschaut habe.
So alt unsere Herrschaften sind, die da gezeigt werden, so jung und frisch ist eigentlich die Art, wie es erzählt ist und die Bildsprache. Also da ist jetzt nichts Revolutionäres drin, aber...
Naja, jung und frisch, bei Ocean's 11 haben wir das auch schon gesehen. Und das ist
ja, nee, aber ich meine, es hat halt so einen gewissen Pep und einen gewissen, ja... Ist, wie gesagt, es ist nichts Revolutionäres drin, das hat man alles schon mal gesehen, aber es ist alles so nett und vernünftig in einem ordentlichen Pace aneinandergeschnitten und so, das hat keine großen Hänger, das läuft so durch, es ist ein Film, bei dem man mehrfach lachen oder schmunzeln kann, der eine nette Geschichte mit einem sauber durcherzählten, geskripteten Happy End erzählt, nichts davon ist irgendwie besonders herausfordernd, anstrengend oder dass du auch besonders aufpassen musst oder dass du Angst um deine Charaktere hast oder so.
Gar nicht. Ich habe ja die letzten zwei Wochen mich immer so fürchten müssen, als ich die Filme geguckt habe, die wir für die Sendung dann hatten. Diese Woche ging mir das nicht so. Also ich muss sagen, diese Woche konnte ich wesentlich entspannter schauen.
Und man merkte halt, dass die Spaß miteinander hatten, oder?
Total.
So, also ich meine, dann hast du schon mal Michael Caine und Morgan Freeman und dann Alan Arkin noch dazu.
So gut.
So, ja, dann Matt Dillon hat diesen FBI-Agenten gespielt und Anne Margaret hatten wir noch als irgendwie wie soll man das beschreiben? Die Nachbarin oder die Kassiererin aus dem Supermarkt, die sich an ihn dann ranschmeißt. Am Anfang so.
Also ranschmeißt versucht, ist ein bisschen untertrieben.
Ja, wirklich, also ranschmiert.
Es ist wirklich. So, ja, ich habe verstanden, dass du keine Beziehung willst. Gehen wir am Freitag aus?
Genau.
Ja, okay.
I'm not interested in a relationship. I'm not offering one. So, okay. Das ist deutlich.
Wirklich gut. Genau.
Ja.
Regie, Zach Braff.
Ja, genau. Zach Braff hat Regie geführt. Nee, hat mir, glaube ich, noch nicht gesagt.
Ja. Also, ja, ich hatte anderthalb Stunden großen Spaß.
Na, großen Spaß, weiß ich nicht. Also, Man wird okay unterhalten, aber es ist jetzt auch nicht, ich glaube, ich habe den in drei Wochen wieder vergessen.
Ja.
Das ist jetzt nichts, was bleibt. Ist jetzt keine von diesen, ich glaube, so an so Filme wie Red zum Beispiel, als ich Red das erste Mal gesehen habe, den ersten, da habe ich länger zurückgedacht. Der hat mehr Eindruck gemacht, weil da war viel Neues drin und der war lustiger und so, aber
ja.
Das hier ist nice und ich sehe Michael Caine total gern, ich sehe Morgan Freeman total gern.
Ich glaube, es gibt von den dreien auf YouTube so ein Wired, wir beantworten die Google-Fragen. Kennt ihr das?
Nee.
Da sitzen immer Schauspieler, unter anderem jetzt auch die drei, und kriegen so Karten reingehalten, wo immer irgendwie 5, 6 Google Autovervollständigungen drin stehen und dann eben Morgan Freeman, Punkt, 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 und dann reißen sie es immer ab und dann beantworten, also wenn da Fragen sind oder irgendwie Kommentare, dann beantworten sie das und reden darüber und lachen sich kaputt und ja. Und ich glaube, Michael Caine antwortet etwas zu ausführlich und Alan Arkin geht dann irgendwann, weil er keine Lust mehr hat. Also sie sind genauso drauf wie da in dem Film auch. Da. Man merkt eben diesen Spaß.
Alan Arkin ist in dem Film wunderbar grumpy. Also wenn der in Wirklichkeit auch so ist, so ist er der Dauergenervte. Auch diese Szene, wenn die dich zusammen telefonieren und das dann so in Splitscreen gemacht ist, die dann aus völlig grundlos dauernd die Seiten wechseln, welches Gesicht wo zu sehen ist.
Ja, und schiebt sich immer dann durch und von der anderen Seite kommt der gleiche wieder rein und so, Quatsch.
Genau, ja. Also so, also es ist schick gemacht, das meinte ich mit halbwegs modern inszeniert, so sowas hättest du zu der Zeit, wo die Jungs groß und berühmt geworden sind, nicht so gemacht. Und heute macht man das halt. Ja, aber insgesamt, also Komödie mit vorhersehbarem Plot, der nett ist, aber nicht weiter herausfordernd und
kann man gut weggucken.
Kann man gut weggucken.
Wahrscheinlich bisschen, besser als
bisschen, der Dirt. Ja, doch, wahrscheinlich nach allem, was wir gehört haben, denke ich schon.
Ja. Möchtest du Punkte geben?
Ja, das wäre schwierig. Ich sag mal 6,5 so. Der hat unterhalten, aber wie gesagt, wenn du mich in 4 Wochen oder in 6 Wochen drauf ansprichst, werde ich wahrscheinlich schon überlegen müssen, was das nochmal war.
Gut, dafür machen wir den Sneakpot. Kannst du es nachhören oder die Person schicken, es nachzuhören. Ich gebe 7,5. Ach, ich hatte einfach Spaß und ich musste mich nicht so fürchten wie die letzten beiden Wochen. Ja, so viel zu Going in Style. Es war übrigens die Nummer 14, die du mir gestern gesagt hast, die ich dann in Netflix ausgezählt habe und dann dort gelandet bin.
Da bin ich ja fast ein bisschen froh. Ich habe nämlich so einen Random Generator aufgemacht und er hat als erstes 21 gesagt. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist ganz schön weit, ganz schön hohe Zahl, da muss der Stefan so viel klicken. Und dann habe ich nochmal drauf gedrückt auf den Random Generator und dann hat er als nächstes 14 gesagt. Da bin ich kurz skeptisch geworden, dachte, warum sind das alles Vielfache von 7? Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich aber gedacht, das ignorieren wir jetzt mal und habe die 14 in das WhatsApp getippt. Und dann
Nicht noch ein drittes Mal geklickt? Einfach um es zu wissen, ob dann 28 kommt, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Oder 7 vielleicht, man weiß es ja nicht.
Oder das, ja.
Nee, ich habe dann tatsächlich einfach die 14 abgeschickt und dann kam zurück Going in Style und den hatte ich eh auf meiner Watchlist stehen. Und dann habe ich gedacht, oh ja, okay, wenn es das ist, dann gucke ich den auch.
Ja. Ich dachte so, oh, Going in Style, das ist vielleicht irgendwie eine Dokumentation über irgendwelche Klamotten, irgendwelche Style-Sachen, Schneider, was weiß ich, aber...
Ja, sowas wie Der Teufel trägt Prada oder so.
Ja, oder einfach eine Dokumentation. Wir haben neulich eine Dokumentation über Lagerfeld geguckt, wie die Shows gemacht werden. Habe ich das erzählt? 7 Days Out? Erzähle ich mal irgendwann in einer der übernächsten Sneakpot-Folgen. Das war Style. Das war richtig cool. Okay. Das bringt uns übergangslos zum nächsten Thema. Der Christoph hat Riverdale nachgeholt. Das habe ich, glaube ich, in einer der Sendungen in der Vergangenheit schon mal besprochen. Ich habe auch irgendwo rausgeschrieben. Ach ja, Folge 517. Habe ich schon mal kurz.
Riverdance, worum ging's?
Riverdance. Riverdale ist eine Netflix-Serie. Ihr merkt, bei mir, da ist ein bisschen, also...
Schlag auf der Zunge? Nee, was?
Netflix ist bei mir Thema. Seit ich Netflix habe, seit irgendwie letztem Herbst.
Ich wollte gerade sagen, das hatten wir ja jetzt schon öfter, dass du, seit du das hast, wild am Bingen bist.
Ja, ich binge
immer, wenn du kommst, bringst du so 10 Serien mit oder so.
Genau.
Ja, genau.
Christoph hatte heute ein bisschen Computerprobleme, bis er sich dann mit uns zusammenkoppeln konnte. Das heißt, Bob und ich hatten schon mal kurz besprochen, reden wir darüber, das. Hatten eigentlich schon so gut wie eine Sendung fertig und dann hat der Christoph einfach die Filmliste nochmal verdoppelt. Zack.
Ja, ein paar Serien mitgebracht.
Ja, genau.
Sehr schön. Ja, so auch Riverdale, auch eine Netflix-Produktion. Kennt sicher so gut wie jeder da draußen. Vor allem jetzt, wo Luke Perry gestorben ist, vor ein paar Wochen. Luke Perry, weiß jeder, wer das ist, oder? Also Dylan aus 90210 war das.
Ja, Beverly Hills 90210. Genau. Am Schlaganfall gestorben, gell? In dem Alter.
Ja. Und der spielt dort den Vater des Protagonisten. Wenn man ihn als ist der Protagonist, muss man so sagen, leider. Die sind jetzt in der dritten Staffel gerade und ich bin auch in der dritten Staffel, aber noch nicht ganz am Ende. Also mir fehlen noch ein paar Folgen. Habe ich aber die letzten Tage oder die letzte Woche, muss man sagen, habe ich das durchgebinged, parallel zu einer anderen Serie. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr damals besprochen habt. Stefan, hast du den gesehen, die gesehen?
Ja, ich habe die gesehen.
Könnt ihr mich nochmal kurz auf die Schiene setzen, worum es da so
umgeht? Also das ist eigentlich eine Highschool, also Highschool-Setting. Gangs, nette Mädchen, nette Jungs, fiese Mafiosi, irgendwelche unheimlichen Killer. Es hat so vom Style schon ein bisschen was von Veronica Mars, finde ich. Also es ist auch so sehr düster, aber bunt. So dieses, wie hat's Begemann damals genannt? Teen Noir. Ist es nicht ganz. Es hat nicht diese Noir-Film Versatzstücke, die Veronica Mars ja zeigt, aber es ist so vom Gefühl, es ist schon so, ja, Crime im Highschool-Milieu. Mhm. Es hat dann zum Teil auch so eine Musikfilm-Storyline, denn der Protagonist versucht sich als Singer-Songwriter, wie ich finde, nicht besonders begabt, aber egal. ich finde es schrecklich, was der macht. Also alles, was die Pussycats machen, das ist die Band, so eine, wie nennt man das, so
Girlband?
Harmoniegesang Girlband. Mhm. Das ist wirklich stark, alles, was die machen. Aber das, was er bringt, ist fürchterlich Depri-Scheiße, langweilige, völlig austauschbare Singer-Songwriter-Kacke. Aber gut, er hat einen tollen Waschbrettbauch. Das Ganze ist basiert auf einem Comic. Aber soweit ich weiß, nur so lose. Also die Figuren sind wohl auch nur so zum Teil so umgesetzt. Also gerade er, der Archie, nachdem auch der Comic benannt ist, ist halt hier so ein Quarterback-Typ mit Mord-Sixpack und einer total lächerlichen Frisur. Und im Original ist er schon eher so ein bisschen ein Outsider oder eher so ein Nerd, soweit ich weiß. Aber ich habe die Comics nicht gelesen, muss ich gestehen. Also ich habe auch nur die Rezeption dazu. Ja, aber es zieht einen schon rein, macht schon Spaß, oder Stefan?
Ja, also ich finde gerade diese Crime-Story um den toten Bruder ist sehr spannend und sehr, sehr gut inszeniert, wenn dann eben Situationen auftauchen, die so nicht sein dürften und man eben auch in dieser Crime-Verhandlung weiter voranschreitet.
Ja, oder auch die Geschichte mit dem Killer, der dann so ein Serienkiller, der die Stadt terrorisiert und in Zusammenhang damit das Aufblühen von Betty, die so ein eigentlich das nette Mädchen von nebenan ist, am Anfang ziemlich lahm dadurch und dann aber dadurch ein bisschen Kontur bekommt.
Das haben wir nicht in der ersten Staffel, oder?
Nee, ist glaube ich in der zweiten Staffel. Nee, ist die zweite Staffel.
Nicht mehr. Ich habe okay. Anfang von der zweiten und dann hat es mich irgendwann verloren.
Nee, also ja, die Cliffhanger sind fies, finde ich. Also man ist immer so, wenn es gegen Ende der Folge geht, sage ich meistens zu Theresa so, Theresa, wollen wir jetzt schlafen gehen? Oder weil gleich kommt der nächste Cliffhanger.
Ja.
Und ich habe lass uns die Folge noch fertig schauen. Dann sage ich, ja, das wissen wir, wo das endet. Ja gut, und dann müssen wir es eine Stunde später nochmal probieren.
Ja, ich habe eigentlich auch immer in der Mitte ausgemacht.
Ja.
Also von Mitte Folge bis Mitte Folge geguckt.
Ja. Ja, meistens kann man es auch so 10 bis 6 Minuten vor Ende einer Folge kann man es noch ausschalten, aber ja, danach so. Geht's nicht mehr.
Genau, dann läuft's auf also. So einen Höhepunkt zu und dann. Ja. Okay, jetzt muss ich weiter gucken.
Also wir schauen das auf Deutsch. Wir schauen normalerweise auf Deutsch. Also ich finde gedubbt nicht so übel. Aber eine Folge war ganz furchtbar. Das ist so eine Musical-Folge. Also da führen die auch ein Musical auf und zwar Carrie, also Stephen King, gell? Mhm.
Als Musical.
Ja, oh, super geil. Super geiles Musical und die Folge ist auch richtig gut, finde ich, weil die Figuren da auch so gut besetzt sind. Und da ist es aber total störend, weil die singen halt auf Deutsch dann, gell? Also es ist halt auch, der Gesang ist deutsch gedubbt, was grauenhaft ist. Und da habe ich dann immer zurückgeschaltet und nachdem ich zweimal eben das ist ja bei Netflix geht es nicht so wahnsinnig schnell, oder ich kann es nicht, dann auf Englisch umgeschaltet habe, mhm, wo dann immer anhalten musste und so, haben wir dann die Folge auf Englisch geschaut, weil das halt eine richtige Musical-Folge war. War eigentlich auch ganz lustig. Mhm.
Ja. Also kann man für alle, die es noch nicht gesehen haben, kann man durchaus empfehlen.
Ja, ist empfehlenswert. Also ich habe schon ein Problem mit manchen Charakteren, also zum Beispiel dem Archie. Eigentlich hauptsächlich dem Archie, muss ich sagen. Weil ich den halt absolut lächerlich finde. Und ich, also vielleicht tue ich dem Schauspieler Unrecht, aber ich habe das Gefühl, er ist kein echter Rothaariger. Und der soll halt rothaarig sein. Und warum nimmt man dann nicht einen Rothaarigen? Also
genau. Wir Rothaarigen, wir müssen zusammenhalten.
Genau. So wie bei dem Ermordeten am Anfang, ja. Dem sieht man ja an, dass der wirklich rothaarig ist.
Ja.
Oder dem nimmt man es jedenfalls ab. Aber dem Archie nimmt man es halt überhaupt nicht. Der sieht halt rot gefärbt aus.
Der fürchtet.
Mit einer albernen Föhnfrisur und dann dieser Sixpack, den er dauernd präsentieren muss. Also der Typ ist halt total lächerlich, finde ich.
Gut. Okay. Ja. Riverdale. Empfehlung
nach wie vor. Ja, auf jeden Fall schauen.
Genau. Sehr gut. Eine weitere Empfehlung, unbedingt, um meine Wertung schon mal direkt vorwegzugreifen, Westworld. Erste Staffel habe ich jetzt endlich fertig geschafft. Ich glaube, das hat sich über ein Jahr gezogen, dass ich die geschaut habe. Ich habe die ersten zwei Folgen auf einem Flug und ich weiß schon gar nicht mehr, wohin oder von wo zurück.
Ist das diese Western-Roboter-Geschichte?
Genau.
Ah ja.
Es geht um ein Parkanlage, in der der Wilde Westen lebt und Menschen können dorthin gehen, um ihren Urlaub zu verbringen oder einfach Sachen zu machen, die sie sonst nicht machen. Der Park ist bevölkert von Robotern, die sehr, sehr menschenähnlich aussehen, die sehr, sehr menschenähnlich sich verhalten. Und wir sehen dann halt unterschiedliche Geschichten von zwei Männern, die in den Park kommen und dort das so erleben. Also irgendwie jemand und dessen zukünftiger Schwager. Also er wird die Schwester von von seinem Freund heiraten. Und sie sind aber auch irgendwie mit der Firma verbunden und die Firma überlegt, ob sie in diesen Park investieren soll. Dann sehen wir noch zwei weitere Charaktere im Park, Dolores und Teddy, die eben dort was erleben. Und dann sehen wir halt die Menschen, die hinter dem Park arbeiten, die also diese Roboter reparieren, beziehungsweise dann auch der Chef, Dr. Ford, daran arbeitet, diesen Park weiterzuentwickeln. Und es entspinnen sich daraus unglaublich spannende Geschichten. Also zum einen, es sieht unglaublich cool aus. Also diese Westernwelt sieht so toll aus, so Western. Wir haben ja jetzt die letzten Wochen einiges an Western gehabt. Und wenn man Reddit, was ich jetzt auch ja schon ein, zwei Mal besprochen habe, dazu rechnet, ist es totales Western-Feeling. Dann ist diese andere Welt hinter den Kulissen sozusagen, also oder unter dem Park oder über, je nachdem, wie man das betrachtet, ist halt so hypermodern mit Räumen, wo nur so Glaswände sind, wo man immer reingucken kann, wo dann die Roboter drin sitzen und dann werden die repariert und erzählen dann aber auch von dem, was sie erlebt haben und was kaputt gegangen ist in ihnen und so weiter. Also wenn sie dann in den Diagnosemodus gehen und alles, es sieht so toll aus. Es ist eine unglaublich gute Serie und ich kämpfe jetzt gerade darum, eben nicht richtig die Probleme, die dadurch sich ergeben oder die Serie so spannend machen, zu erzählen, weil ich es so toll fand, es selber rauszufinden, was denn da so schrittweise passiert, wenn diese echten Menschen, die Roboter und die dahinter aufeinandertreffen und eben sich weiterentwickeln. Also total geil. Eine große Empfehlung.
Hm. Gibt's leider nicht bei Netflix, oder?
Gibt's leider nicht bei Netflix. Ich habe sogar, also ich habe es gekauft. Es gibt es bei Sky und da gibt's ja immer, also da gibt's dieses ein Monatsabo, glaube ich, so Sky Ticket für einen Monat. Das könnte man kaufen oder ich glaube, der erste Monat ist kostenlos und da oder 3 Monate für 5 Euro oder so Scherze, wo man das dann eben mal ausprobieren kann. Und wenn man weiß, okay, Westworld 1 und 2 möchte ich gucken, dann lohnt sich's halt schon fast, weil wenn man sich's kauft, irgendwie bei iTunes, kostet es, glaube ich, 22 Euro oder so für die komplette Serie, 10 Folgen.
Okay.
Ich war, wie gesagt, im Flugzeug damals so angefixt, dass ich das dann mir gekauft habe, dann angefangen habe, es zu schauen mit Jenny zusammen. Dann kam Umzug und Baby dazwischen und jetzt habe ich es eben vor kurzem dann jetzt alleine weiter fertig geschaut, weil irgendwie Jenny im Moment so Sachen nicht gucken möchte. Was, glaube ich, auch ganz gut war, weil hinten raus wird's heftig. Ich habe ihr dann immerhin erzählt, worum es geht, also wie es ausgeht und wer was wie, wo, wann erlebt.
Hä, und warum schaut, kann sie diese Sachen nicht schauen gerade?
Irgendwie zu brutale Sachen möchte sie im Moment nicht schauen.
Ah, okay.
Westworld.
Also,
große Empfehlung.
Roboter.
Große Empfehlung.
Dann kommen wir jetzt mal zu brutalen Sachen, die ich nicht schauen will.
Ich auch nicht.
Nee.
Was handelt sich um? Wie seid ihr darauf gekommen und warum?
Kann ich dir sagen, also nee, wie ich drauf gekommen bin. Es heißt Call the Midwife. Ich glaube, der Ruf des Lebens oder so ähnlich heißt der Untertitel.
Also eine Midwife ist eine Hebamme, ne?
Genau, das ist eine Serie, eine BBC-Produktion, relativ aktuell, ich glaube, wird immer noch produziert, soweit ich weiß, die in den 50ern und 60ern des vergangenen Jahrhunderts spielt, in London, in einer armen Gegend von London und eine, ja, also so, eigentlich ein Nonnenkloster, also in einem Nonnenkloster, das sich der Geburtspflege verschrieben hat.
Jetzt hast du mir schon eine Information geliefert, die ich so nicht wusste. 50er und 60er des vergangenen Jahrhunderts. Von dem, was ich gesehen habe, hätte ich jetzt, wenn ich hätte raten müssen, gesagt 1730. also das kam mir alles so antiquiert und alt vor und so. Dann, also keine Ahnung.
Naja, also das spielt halt in einem London, was zwei wichtige Einschnitte gerade hinter sich hat, nämlich die Industrialisierung und die Weltkriege. Und sonst ist da nichts passiert und genau so sieht's aus. Es sieht halt ultra so nach Industrialisierungsarmut aus. Und dann passt es schon ganz gut, finde ich. Wie wir darauf gekommen sind, also ich bin so darauf gekommen, wir haben die erste Staffel davon als DVD geschenkt bekommen, als wir unser erstes Kind erwartet haben. Ich weiß nicht, von welchem bösen Menschen.
Was für ein groteskes Geschenk.
Es geht doch da nicht um fröhliche
Geburten. Doch, ich weiß von wem.
Alles geht gut, oder?
Ich weiß, von wem wir es bekommen. Wir sind mit den Menschen nicht mehr befreundet. Hat aber andere Gründe. ich hoffe, ich habe es
wirklich verdient. Man muss noch mehr machen, um nicht mehr... Okay, alles klar, ja.
Ja, die Serie hat die Theresa jetzt wieder bei Netflix entdeckt und dass es davon mehr Staffeln gibt. Zum Glück gibt es nicht alle Staffeln davon auf Netflix. Ich glaube, die hat mittlerweile 6 Staffeln oder so. Und ich glaube, es sind nur 5 auf Netflix. Und immer wenn man da dazukommt oder wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe und dann runtergehe und höre, dass die Serie wieder läuft, ist irgendeine Frau in Schmerz stöhnend, wie wir das ja alle drei schon erlebt haben, aber eben nicht jeden Abend. Das ist wirklich furchtbar.
Doch, braucht man das nicht, finde ich.
Oder wenn gerade nicht eine Frau in fürchterlichen Schmerzen ein Kind gebiert, was dann vielleicht tot ist oder vielleicht auch lebt, sieht man irgendwelche Kinder in fürchterlicher Armut, die gerade am Verhungern sind und sich seit Monaten nicht gewaschen haben und also es ist so fürchterlich unerfreulich. Aber und dann noch irgendwelche Nonnen und irgendwelche halbwegs vernunftbegabte Frauen, die sich tatsächlich überlegen, Novizinnen zu werden, wo sich denkt so, nein, tu diese Scheiße doch nicht. Oder irgendwelche, ja, da ist dann so eine, die sind ziemlich, muss man so sagen, in der damaligen Sprache, die ist der heiße Feger dort, ja, unter denen.
Der heiße Feger.
Was macht die? Die überlegt sich, einen Pfarrer zu heiraten. Ja, klar. Ja, also.
Ja, der Grund, also mein, warum wir, ja. Ja, mein Eindruck ist ähnlich.
Ja,
also,
mach du mal. Ja, ist ähnlich.
Schaut ihr das dann, ganz kurz, schaut ihr beide das aktiv mit oder setzt ihr euch dann daneben und, weiß ich nicht, bohrt in der Nase oder?
Ja, selbst das geht nicht, weil diese Schmerzensschreie, ich versuche dann immer die Folge, die gerade läuft, noch durchzustehen, indem ich mich da mit dem Handy ablenke und dann die Theresa zu bitten, so, komm, lass uns Riverdale weiterschauen.
Lass uns was Erfreuliches schauen,
Riverdale. Ja, wirklich, genau.
Ist ja auch nicht sehr
erfreulich. Wie ist das bei dir?
Ja. Nee, ich gucke das auch nicht aktiv. Mit dem Gegenteil, ich schotte mich da noch sehr viel mehr ab als du. Deshalb, ich habe auch viel weniger jetzt dazu zu sagen, weil ich nur wirklich so Ausrisse gesehen habe. Weil es tatsächlich immer so ist, ich komme dann auch rein und sehe, dass meine Freundin das guckt. Und höre dann irgendwelche Frauen schreien und irgendwelche Kinder sterben und ich weiß nicht was alles. Und denke mir dann auch immer so, okay, ist das irgendwie so ein Schockprogramm, was sie da jetzt sich auferlegt hat? Oder keine Ahnung, ich habe das nicht einordnen können, ich habe sie auch nicht gefragt. Und ich nehme mir dann in der Regel einen Kopfhörer.
Es wiederholt sich dauernd.
Das wäre jetzt unfair, weil ich das nicht so wirklich genau beurteilen kann. So genau habe ich das nicht geguckt.
Wir sind in der vierten Staffel.
Mein Eindruck ist so, ja.
Ja, es bleibt gleich.
Genau, und dann nehme ich mir sofort Kopfhörer und gucke irgendwie YouTube oder Netflix auf dem Handy oder höre Podcasts oder weiß nicht, mache irgendwas anderes.
Ja,
schaust ihn.
Schrecklich.
Ja.
Jetzt, also es könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, ich bin bei Netflix noch nicht so bewandert.
Ich glaube, man kann es nicht sperren.
Nee, doch, indem ich den Kinderkanal schaue. Es gibt ja einen Kinderaccount.
Aber dass du Theresa es irgendwie verhinderst, dass sie...
Nee, wir haben, der Grund, warum wir das auch bingen gerade und wahrscheinlich auch nicht ganz mit Erfolg, weil wir haben jetzt den 25.3., wir haben noch 4 Tage oder so, uns wird manchmal am Anfang der Folge, wenn oben links angezeigt wird, wie die Altersfreigabe ist, wird direkt nach der Altersfreigabe angezeigt, verfügbar bis, und dann stand da irgendwie 28.3. Das kann ich aber nicht produzieren, um mich zu vergewissern, ob das jetzt auch für diese Staffel gilt zum Beispiel. Ist paar Mal aufgetaucht, also 2-3 Mal. Aber ich weiß nicht, wie ich's, kann man da irgendwie nachgucken, bis wann die Dinger noch verfügbar sind? Gibt es da irgendwelche Eigenschaften in so einer Serie, die man, ich weiß nicht, ich kann das nicht bedienen. Also ich weiß nicht, wie ich es bediene. Wisst ihr das?
Nee, da bin ich auch überfragt. Ich kann dir erklären, warum das so ist, dass es abläuft, aber...
Warum ist das so? Weil es keiner gucken will? Weil es schreckliche Feelbad-Serie ist?
Das liegt an Lizenzen einfach. Die Netflix und diese anderen Streaming-Anbieter, die es noch so gibt, kaufen Lizenzen von Material, das sie nicht selber produziert haben, ein. Mhm. Und die kaufen sie immer nur mit einem gewissen Zeitbeschränkung, weil eine Endlos-Lizenz unverhältnismäßig viel teurer wäre. Mhm. Und dann schauen sie halt, wie das so läuft. Und wenn die Lizenzen ablaufen, dann gucken sie halt, ob das so populär ist, dass sie es verlängern. Oder ob sie es erstmal ablaufen lassen und gucken, wer laut schreit. Und deshalb laufen.
Aber es scheinen ja schon Frauen zu schauen, gell? Das ist erstaunlich.
Ja, ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass es dann irgendwann wiederkommt. Also dann schaut man mal, ob sich da ein gewisser Druck aufbaut und wenn die nächste Staffel dann rauskommt, dann lizenziert man es nochmal oder so. Das machen dann irgendwelche Leute, die Excel richtig bedienen können, unter sich aus.
Aber es fallen doch auch manchmal Netflix-Produktionen raus, oder? Ich meine, ich habe jetzt von irgendeiner gehört, wo auch so ein Aufschrei war, dass die nicht mehr verfügbar ist, was eine echte Netflix-Produktion war.
Das sollte eigentlich nicht passieren, aber tatsächlich komme ich nachher zu einer, die so ähnlich ist, ja. Bei 2-3 Kapitelmarken weiter. Da kann ich das kurz erklären.
2-3 Kapitel, jetzt machst du mir aber Angst.
Das sind beide Sachen von mir. Nicht. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, genau. Oder wollen wir jetzt direkt, möchtest du noch was, möchte einer von euch noch was zu The Midwife sagen?
Nö, es ist jetzt eh durch, gell? Wenn diese Folge hier online geht und es stimmt, dass es am 28. ausläuft, ist es eh Geschichte.
Also brauchst du auch also niemanden mehr davor zu warnen.
DVD und so. Oder, naja.
Gut, ja. Alles klar. Das bringt uns zur Serie, die der Bob geschaut hat. The Expanse.
Okay, nur eine Marke weiter. Okay, ich hatte die Liste nicht vor mir. Ja, The Expanse, eine ehemals Netflix-Serie, die jetzt bei Amazon Prime ist. Sowas gibt es tatsächlich.
Was?
Die ist bei Netflix, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, eingestellt worden. Mhm. Nach 3 Staffeln. Und dann ging es darum, wer produziert die weiter oder beziehungsweise wird die weiter produziert. Und wie das dann jetzt genau gelaufen ist, da bin ich überfragt. Aber das Endergebnis ist, dass Amazon Prime die Serie jetzt übernommen hat. Und
komplett hat, oder was?
Und jetzt komplett hat und auch weiter produzieren wird. Man gerüchtet und munkelt, dass Jeff Bezos persönlich ein Fan der Serie sei. Und das demzufolge wahrscheinlich
für 1 Milliarde gekauft hat.
Ja, nee, das, also ich, wie gesagt, die Details des Deals sind mir unklar, aber es geht jetzt jedenfalls weiter und man kann das komplett bei Amazon Prime jetzt klicken. Und ja, worum geht's? The Expanse ist eine Science-Fiction-Serie, die in unserer nahen Zukunft spielt. Oder nahen oder mittelfernen, keine Ahnung, also interessanterweise eine Science-Fiction-Serie ganz ohne Aliens und trotzdem mit viel Weltraum. Und wie ist das gemacht? Die Menschheit hat die Erde offensichtlich irgendwie auf irgendeine Art überbevölkert und man hat Reis ausgenommen in unser näheres eigenes Sternsystem, also hier im Wesentlichen mal den Mars zum Beispiel bevölkert und verschiedene Monde und so weiter von unterschiedlichen Planeten. Und dann hat sich aber relativ schnell, haben sich so Fraktionen gebildet und man steht sich mittlerweile sehr feindlich gegenüber. Die Marsianer zum Beispiel sind ein sehr militaristisches Volk geworden. Ja, eben genau nicht. Das sind ja alles Ex-Erdler ja quasi. Die Leute, die jetzt noch auf der Erde wohnen, da ist so eine unterdrückerische, komische Regierung, die aber so tut, als ob alles total fancy shiny ist. Am Werk, das sind die Terraner, also die Erdler sozusagen, und dann gibt es noch ein relativ klein gehaltenes, unterdrücktes Völkchen von Leuten, die im Asteroidengürtel arbeiten und dort wichtige Rohstoffe abbauen, die benötigt werden überall sonst. Und bei denen ist Wasser zum Beispiel oder Luft zum Atmen enorm. Die ist mehr wert als Gold, diese Ressourcen. Das haben die da nicht. Und daran werden sie auch relativ kurz gehalten, damit sie irgendwie kriegen gerade so viel, dass es funktioniert, dass sie dann arbeiten. Und aber ansonsten sind das so ein bisschen die Arbeitssklaven. Und die Erde hat halt immer Angst irgendwie, keine Ahnung, die könnten sich mit denen zusammentun oder mit den Marsianern zusammentun oder die Marsianer sind halt so die Ultra-Militär-Fanatiker. Ich bin noch nicht so wahnsinnig weit, das hört man vielleicht jemand, der die Serie gesehen hat, wird jetzt wissen, dass ich noch relativ am Anfang stecke mit meiner Zusammenfassung hier. Ich wollte diese Empfehlung für Leute, die genauso verpasst haben wie ich, nur einfach schon mal weitergeben, die ersten paar Folgen, die ich gesehen habe, einfach extrem vielversprechend aussieht. Also ich kann auch gar nicht so genau sagen, wen oder was wir da jetzt im Endeffekt verfolgen. Also am Anfang lernen wir eine Raumtransporter-Crew kennen, die irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Ich will das jetzt nicht spoilern. Beim Versuch irgendwie aus dem Asteroidengürtel mit abgebautem Eis, also sprich Wasser, zurückzukehren und DOS irgendwie da auf so einer Station auf Ceres abzuladen. Und die kommen in Schwierigkeiten, da gibt es ein bisschen hin und her. Und dann parallel dazu schalten wir in so ein paar politische Intrigen auf die Erde und dann relativ schnell kommen die Marsianer ins Spiel. Wir lernen einen Polizisten kennen, der auf einer von diesen Asteroiden-Gürtelstationen Ermittlungen führt und dadurch kriegen wir da so ein bisschen mit, wie es da so läuft. Und am Anfang ist noch nicht ersichtlich, wie diese Geschichten zusammengehören, aber ich kann jetzt mittlerweile ahnen, wo das ungefähr hingeht. Und spannend gemacht, sehr düster, so von der Art, wie es dargestellt wird. Eher so ein dreckiges Science Fiction, so jetzt nicht so Star Trek hochglanzmäßig, wie die alten Star Trek Sachen, sondern so, das ist schon diese Raumschiffe sind alle so, da muss man mit dem Schraubendreher rechts, links dagegen hauen, damit das Zeug läuft.
Also wie und, Firefly ein bisschen.
Ja, wie Firefly ein bisschen oder ja, ja, das trifft so ungefähr. Und aber natürlich ohne diesen Firefly, diesen quatschigen Comedy-Teil, der Firefly war nicht Comedy, aber du weißt, was ich meine. Es hatte immer so was Launiges irgendwie.
Ja.
Das ist hier nicht drin. Und ja, also Science Fiction im Weltraum, ganz ohne Aliens, fand ich auf jeden Fall mal eine coole Idee. Ob das so bleibt, ob da irgendwann später noch Aliens kommen, das weiß ich noch nicht. Aber so wie ich das bisher sehe, sind das alles halt Menschen, die sich in unserem Sonnensystem tummeln und sich dann irgendwann auseinandergelebt haben. Und jetzt.
Es spielt aber nur in unserem Sonnensystem.
Bisher. Alles, was ich bisher sehe, ja.
Okay. Hm.
Was okay. ich immer bei diesen Settings, da ist Star Trek auch eingeschlossen, so irgendwie seltsam finde, ist diese, wie soll ich es erklären? Dass zum Beispiel die Erde, dass das halt dann die Terraner sind, ja? Wie du sagst, dass das praktisch ein Regime ist, dass also nur das, hier auf der Erde haben wir Nationen oder Nationenverbände, die miteinander konkurrieren. Und wenn das Ganze dann aufgebläht wird, eben expandiert wird auf das Sonnensystem, dann hast du wieder Parteien, die miteinander konkurrieren und die sind dann eben entsprechend größer. Also sind dann zum Beispiel, ist dann die Erde, ist was, was jetzt eben einer Nation entspricht. Und die Realität wäre ja wahrscheinlich eher so, dass du dann halt eine Expansion hast und du hast dann eben zum Beispiel die Erde, aber die Erde ist eben nicht vereint, sondern die Erde ist eben immer noch aufgesplittet in Nationen, die miteinander konkurrieren, was es ja viel komplexer machen würde. Also dieser Star Trek-Gedanke, dass eben die ganze Föderation, ja, ein Verband von Planeten, die alle in einem Herzschlag schlagen, konkurrieren mit anderen, mit den Cardassianern oder den Klingonen, das ist halt eine angenehme Vereinfachung, aber eigentlich ein ganz großer Quatsch.
Jein. Also es ist ja in unserer Geschichte hier auf der Erde schon auch so, ne? Also ich meine, früher hat nicht die EU mit China verhandelt, sondern wir hatten hier irgendwie den Fürsten von hier und da, wo du wohnst,
von
wo
Bayern,
wir jetzt gerade über Skypen, da war der nächste Fürst und dazwischen war noch einer, der eine Kutsche nicht durchgelassen hat.
Stimmt,
guter Punkt. Die Sachen werden immer größer und vielleicht ist
aber
das.
Aber werden sie wirklich so groß auf Multimilliarden?
Ja, hättest du mal den Fürsten von damals gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass die EU mit ihren Außenmaßen, also es ist ja unvorstellbare Entfernung für denjenigen gewesen.
Ja, stimmt. Guter Punkt.
Mit seiner Kutsche nicht durchqueren konnte. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde es auch mal lustig, weil Star Trek das hin und wieder mal macht, dass sie dann so, kommen sie dann irgendwie so an so einen Planeten und der Captain oder die Captain oder was auch immer sagt.
Als wäre das so ein Dorf, gell?
Ja, nee, und kommen dann so ran und dann rufen sie die. Und dann so, rufst du da an? So, da ist so Planeten, internationale Planetenkommunikationsstation, so die eine, ja, wo man dann so anruft. Und da geht dann der Planetenpräsident dran und sagt, guten Tag, hier bin ich. Und es gibt dann, tatsächlich immer mal so
exakt, Folgen. Als hätte er sonst nichts zu tun.
Genau. Und dann gibt's manchmal so Folgen, wo tatsächlich auf den Planeten noch mehrere Fraktionen kämpfen.
Ja, und das ist dann immer so.
Genau, und das sind dann immer so Folgen, wo dann so ein moralinsaurer Zeigefinger erhoben wird, wo dann gesagt hat, oh, guck mal, wie rückständig, die haben da noch Nationen, hoi, hoi, hoi.
Ja, der hält dann der schon eine Rede und dann ist das Ganze auch, dann vertragen die sich.
Genau, oder halt nicht, dann muss man dann erklären, dass man sich da nicht einmischen darf oder so.
Genau, dann gibt's halt Bürgerkrieg und dann sind die halt noch nicht so weit.
Genau. Und das ist tatsächlich immer diese Gene Roddenberry Vision, die er immer so hatte, die ja auch irgendwie nett ist. Ich meine, im Endeffekt sind die Klingonen die Russen und hier sind jetzt halt die Martianer irgendwie die Russen oder so.
Eben, weil es eben nicht eine Science Fiction in der Hinsicht ist, dass es einfach eine Vision für die Zukunft ist, sondern es ist eine Parabel auf die Jetztzeit. Und dann passt es auch wieder. Wie du ganz richtig sagst, sie stehen halt für irgendwas, was es jetzt gibt.
Das ist bei The Expanse natürlich auch so. Ich meine, diese ganze, wir beuten alles aus, bis es kaputt ist und dann müssen wir es größer machen und das nächste zum Ausbeuten finden. Dann fliegen wir in den Belt und da lassen wir dann irgendwelche Leute Kinderarbeit machen, was die jetzt das Kobalt aus den Minen in Afrika holen. Die sind dann Belter und arbeiten im Asteroidengürtel. Ja. Also so nennen sie die da, Belter. Das natürlich sind das dieselben Motive, dieselben Bilder, aber ja, es ist jetzt halt mal in diese Form gegossen worden, um dieselbe Geschichte zu erzählen. Und im Moment finde ich es sehr sehenswert und werde da jetzt weiter gucken.
Hm. Okay. Schade, dass es bei Amazon läuft.
Ah, hast du kein Prime?
Nee, mir reicht Netflix momentan. Ich habe da noch einiges zu schauen.
Okay.
Ich spiele jetzt Netflix durch dieses Jahr und dann mache ich Amazon. Dann spiele ich Amazon durch.
Aber das hat man doch wegen der Paketversandkosten sowieso.
Ich habe praktisch nie Paketversand. Ich bestelle immer so teures Zeug.
Ach so. Ja, stimmt.
Und den einen Tag mehr, den habe ich.
Okay.
Ja. Ich habe mir neulich, vor 2 Monaten, eine Ukulele bestellt. Und die hatte, also eine elektrische, und die hatte Lieferschwierigkeiten. Und da hieß es damals schon, als ich sie gekauft habe, ja, kann 6 bis 8 Wochen dauern.
Och, ey. Boah.
Habe ich gedacht, oh, schauen wir mal, gell? Und ich hatte sie jetzt fast vergessen. Heute kam sie. Schön. Habe ich mich sehr gefreut. War eine große Überraschung.
Das heißt, du hast jetzt 3 E-Ukulelen? Oder sind es mittlerweile 8 oder so?
Sind 3, ja.
Da ist dein neues Schränkchen aber schon wieder zu klein, oder?
Nee, die habe ich aber nicht hier. Die habe ich im Büro. Erstens, aber. Weil ich im Moment, genau, weil ich zu viele Ukulelen, die Theresa flippt aus, wenn ich jetzt noch mit noch einer neuen Ukulele komme.
Kurze Zwischenfrage, weiß die Theresa von dieser Ukulele?
Nee, natürlich nicht.
Ah, sehr gut, verstehe.
Aber sie hört doch nicht unsere Sendung, oder?
Nee, natürlich nicht. Ich glaube, die Theresa hat in mehr unserer Sendung mitgesprochen, als dass sie sie gehört hat, als dass sie Sendung gehört hat. Auf jeden Fall hatte ich eh den Plan, im Büro eine zu haben, auf der ich mal schnell ein bisschen was zur Entspannung rumklimpern kann. Wir haben relativ dünne Wände. Ich kann da keine mit einem Resonanzkörper nehmen, weil beschwert sich sofort die Bauingenieurin von nebenan. Und deswegen ist es ganz praktisch,
eine E-Ukulele.
Genau, eine E-Ukulele mit einem Hardbody zu nehmen, die eben nur ganz leise Töne von sich gibt.
Und dann den Verstärker voll aufzureißen.
Genau, und sie sieht auch sehr gut aus. Das
Büro ist auch eine Ukulele am Start und die hört man auch durch die Wand.
Ja, wirklich? Das ist ja super. Sehr sympathisch. Ja, und ich habe sie jetzt auch als Dekoartikel. Das ist eine sehr schöne ich habe gerade einen Kratzen im Hals. Ah, und die habe ich jetzt hinter mir im zwischen meinen Steinen stehen. So im Regal. Sieht sehr cool aus. Das ist so eine, wie heißt denn die? So eine ganz klassische E-Gitarrenform. Nicht Les Paul, sondern die Nachgänge, Nachfolger von der Les Paul. Wie heißt denn die?
Die Les Paul gibt es auch heute noch.
Ja, gibt es heute noch. Ist mir gerade entfallen. Also die zum Beispiel auch der Gitarrist von AC/DC spielt und so. Und ganz viele andere. Verdammt, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie die heißt.
Telecaster, Stratocaster, Fender.
Nee, nicht diese hässlichen. Ja. So Les diese Paul mit diesen Teufels,
Gibson.
Diesen Teufelshörnern.
Ach so. Weiß ich gerade nicht.
Ich komme nicht drauf.
Okay.
Die wurde, glaube ich, auch von Les Paul entwickelt. Wing. Nee. Die wurde auch von Les Paul entwickelt, aber der fand sie hässlich und hat sich deswegen davon lossagen lassen. Also die hieß, glaube ich, am Anfang sogar irgendwie irgendwas mit Les Paul im Namen, aber das hat er sich verbeten, weil er die so hässlich fand. Es sind irgendwie 2 Buchstaben, ich weiß es nicht.
Ja, reichen wir in den Kommentaren nach.
2 Buchstaben dauert ja nicht so lange, das können wir doch durchraten.
Das ist Bruce Borsman jetzt einfach live on air.
Irgendwas mit Solid, S irgendwas.
Keine Ahnung. Dann ist aber auch leicht.
Ja, genau. Fuck, alle Gitarrenfreaks da dran denken sich, was für ein Idiot, eine der bekanntesten Gitarren der Welt und der kommt nicht drauf. Ich stehe gerade am Schlauch, ich habe auch schon jetzt, ich bin lang beim Jim Beam schon angekommen. Ja. Ja, so viel von mir.
Ja, lassen wir es dabei.
Gut, ihr wollt weitermachen. Der Christoph hat noch weiter Serien gebinge-watcht, und zwar Suits.
Suits habe ich auch mal
kurz geguckt, aber dann irgendwann war es mir zu öde.
Ich habe es auch mal im Fernsehen geschaut. Und habe halt jetzt gesehen, dass es bei Netflix läuft. Und ja. Ich glaube, es sind aber nicht alle Staffeln. Ich glaube, es sind nur 6 Staffeln auf Netflix. Es gibt 8, soweit ich weiß. Und mir graute vorher etwas davor, weil ich dachte so, oh, das wird echt, kurzer Einschub übrigens, das ist eine Gibson SG. Jetzt habe ich's. Die Gitarre. Ja, mir graute ein bisschen davor, weil ich dachte so, oh, das wird echt lang. Und ich habe auch so eine Erinnerung gehabt, dass die, dass ich manchmal die Clues nicht so richtig verstanden habe damals im Fernsehen und wusste aber nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach zu blöd bin oder von der Materie, also diese Anwaltsmaterie, zu wenig verstehe, oder ob es daran lag, dass ich halt die Serie nicht ganz chronologisch geschaut habe, was ich ja jetzt konnte. Mhm. Und deswegen war ich auch gespannt und ich muss sagen, wir haben die ganz schön schnell durchgebinged, die 6 Staffeln. Also überraschend schnell. Oder gibt 6 und ich habe 4 geschaut? Ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Kann auch sein. Egal, auf jeden Fall viele. Ich muss gestehen, ich verstehe immer noch nicht alles. Also häufig ist es so, dass wenn es geht ja, also der Grundtenor brauche ich ja nicht erklären. Ja? Es ist eine Anwaltsgeschichte. Ein junger, im Endeffekt Hochstapler, der nicht studiert hat, der aber ein athletisches Gedächtnis hat, und sein Mentor. Und die arbeiten in einer Top-Anwaltskanzlei in New York. Ja, und ja. Und die Grundidee oder Strategie, wenn die irgendwelche Verhandlungen haben, ist die, es nicht zu einer Verhandlung kommen zu lassen, sondern immer irgendwie einen Vergleich zu erzwingen mit irgendwelchen Tricks. Und also ich muss sagen, das Vertrauen in das amerikanische Rechtssystem gewinnt man da in dieser Serie nicht gerade.
Man merkt dann so Serien immer, wie absurd das eigentlich ist, oder?
Ja, genau. So wie auch in Riverdale, man merkt, wie absurd das Gesundheitssystem ist. Also es ist wirklich vollkommen egal. Und diese Tricks, mit denen die das schaffen, eben einen Vergleich zu erzwingen, die verstehe ich häufig nicht. Und also es sind dann irgendwie solche, ja, wie soll man das erklären? So, im Endeffekt ist es dann so Firmenpolitik, gell? So im weitesten Sinne. Und dann aber eben auch mit Beweisen, die zugelassen werden dürfen und andere, die nicht, und dann wieder irgendwelche feindlichen Übernahmen und Aktienpakete, die gekauft werden oder nicht gekauft werden oder von den Falschen gekauft werden oder keine Ahnung. Und ich hatte vorher zu Theresa gesagt, so, Theresa, ich verstehe da häufig was nicht. Geht dir das auch so? Und sie so, nee, ich verstehe das. Da habe ich gesagt, ja, dann musst du mir das mal erklären, wenn es das nächste Mal auftaucht. Und dann haben wir halt gewartet und dann kam halt wieder sowas, wo ich dachte, hä? Was war denn das jetzt? Und die Theresa hat gesagt, ja, die haben die halt ausgetrickst. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich auch verstanden. Dass die ausgetrickst haben, ja, verstanden, ja?
Ja.
Okay.
Ja, unterschiedliche Werte von verstanden, das ist ja...
Genau, aber vielleicht ist es genau richtig. Also ich wollte immer so den Trick, der dahinter ist, verstehen, ja? Und es ist vielleicht falsch, das verstehen zu wollen, weil das nicht unser Beruf ist und wir das gar nicht verstehen können oder eben nur total schwierig, das verstehen können.
Ja, vor allem, weil es ein ganz anderes Rechtssystem genau. ist als bei uns.
Genau.
Da hat man nicht mal ein Gefühl dafür, wie es richtig gehen könnte.
Vielleicht ist es tatsächlich einfacher, man denkt sich, ja, die haben das jetzt geschickt, haben die geschickt ausgetrickst. Ja. Also man versteht es immer so fast. Man hat es immer so, dass einem so der letzte Kniff noch fehlt. So, hä? Ja. Aber es schaut sich trotzdem gut weg. Ist eine schöne Serie. Kann man nicht anders sagen.
Ja. Gut, Suits. Ja. Du hast noch eine weitere, die wir schon mal besprochen haben, jetzt auch geschaut, und zwar Sex Education. Wie hat sie dir gefallen? Brauchen wir jetzt ja nicht groß drüber reden, weil sowohl Bob als auch ich haben das schon.
Ja. Hatte sogar eine eigenen Steampod-Folge den Titel gegeben.
Ach ja, stimmt.
Genau. Siehst du mal. Ja, hat mir gefallen. Das Einzige, was mir, oder eine der wenigen Sachen, die mir nicht gefallen hat, war der Titel. Weiß ich nicht, was es soll. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens trifft es überhaupt nicht das Thema. Es geht ja überhaupt nicht um Education, also um Unterricht, sondern es geht um Beratung. Also es ist ja was völlig anderes. Mhm. Und ich weiß, also ich finde, dass es diese Serie gar nicht nötig hat, so mit diesem Schlagwort Sex zu werben. Also es ist ja so offen, also für mich so, ja okay, wir haben halt das Wort Sex in den Titel gemacht, damit es sich noch ein bisschen besser klickt. Weiß nicht, also hätte ein bisschen zurückhaltender Titel, finde ich, hätte es auch getan. Oder ein bisschen intelligenter. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt niemand, der solche Titel schreibt, aber also hätte es doch bestimmt irgendwas Besseres gegeben.
Vermutlich.
Also zum Beispiel bei Suits, ist, ja? Ist
lieber ein reißerischer Titel als mit und dann was Ordentliches dahinter als andersrum.
Ein lahmer Titel mit einer lahmen Serie? Wieso? Das schaust du wahrscheinlich nicht. Aber wenn da Sex im Titel ist, dann klickst du vielleicht an.
Ja, zum Beispiel Suits, ja? Hätte man ja auch die geilen Anwaltstypen, die alle anderen aufs Kreuz legen, nennen können, ja? Oder irgendwie sowas.
Was bei ihrem dritten Fall geschah, werden sie nicht erwartet haben.
Aber sie haben es halt Suits genannt. Also, weil die halt Anzüge tragen und weil es sie auch ein bisschen ausmacht und weil es auf der anderen Seite aber eben zeigt, dass eben alles dann doch nur Fassade ist und dass es dann darum doch nicht so richtig geht. Also, das finde ich ist ein intelligenter Titel. Aber oder Westworld, ist auch ein guter Titel. Aber Sex Education? Also ein Titel, der es nicht mal trifft? Da hätten wir es Talking About Sex nennen können, ja? Hätte ich gar nichts dagegen gehabt.
Dann hätte es Let's Talk About Sex heißen müssen und hätte den entsprechenden Salt and Pepper Song dann lizenzieren müssen.
Ja, ja. Aber das ist doch scheiße. Also ich was soll das?
Ja, aber gut, wenn das dein einziger Kritikpunkt ist, dann sind wir uns ja eigentlich einig.
Ja, das ist schon eine gute Serie.
Also nach wie vor empfehlenswert.
Ja, ja.
Gut.
Sehr schön. 75 Minuten.
Ich habe mir gerade überlegt, soll ich mir noch einen eingießen, jetzt wo wir fertig sind? Und dann habe ich gedacht, ach nee, die Jungs wollen ja noch über Apple reden. Ich gieße auf jeden Fall noch einen ein.
Was ist das denn für eine gute Überleitung? Heute Montag, der 26.3. Es war Apple Keynote-Zeit.
Ich bin echt gespannt.
Sie haben keine Geräte vorgestellt. Die neuen Geräte haben sie letzte Woche einfach so in den Store gestellt. Heute haben sie nur Services vorgestellt.
Genau, heute ging es um Services. Und ich hatte ja gehofft, dass sie die iCloud-Speicherplätze billiger machen, aber das war nicht dabei.
Das fällt vielleicht auch wieder so ins Store rein. Das Intro-Video war ja wieder schön.
Das Intro-Video war tatsächlich eine Verneigung vor so Filmvorspänen.
Ja.
Es war einem Filmvorspann nachempfunden. Ein bisschen James Bond, ein bisschen Rosa-Roter Panther, ein bisschen alles.
Mhm.
Sehr schön, ja.
Das ganz viel Apple-Welt.
Ja, genau. Executive Producer Apple Pay.
Ja,
also genau. Da waren immer so Einblendungen, wer da die einzelnen Rollen hat, irgendwie Sound Design, HomePod und also waren so Apple-Produkte, die da so verschiedene Rollen hatten.
Ja, das ist sehr schön.
Sehr hübsch, ja.
Ja.
Aber also jetzt mal, ohne jetzt irgendwas vorweggreifen zu wollen, ich meine, irgendwas hübsch verpacken oder irgendeinen guten Werbeclip drehen, ja, das können ja viele. Ist das, was sie jetzt angekündigt haben, wirklich irgendwas, worüber es wert ist, überhaupt zu reden? Weil, also, das, was ich gelesen habe, war so, sie machen jetzt Netflix, aber halt irgendwie ein paar Jahre später. Ist es mehr als das?
Ja, sie haben ja ganz viele Produkte viele Dinge angepriesen, die sie jetzt mit ihren Services machen sollen. Und im Wesentlichen sieht man da eine neue Strategie in Richtung, wir wollen jetzt eine Company werden, die
mit Abo-Diensten für Inhalte Geld verdient. Das gab es ja jetzt schon mit Musik, also du kannst ja als Spotify-Konkurrent ist Apple mit seinen Apple Music ja schon länger am Start und du konntest da so ein bisschen Cloud-Speicherkram mit iCloud dir kaufen, den schenken sie dir die ersten 5 GB kostenlos und darüber hinaus musst du dann Geld bezahlen jeden Monat. Und jetzt kommt eben noch ein Games Abo-Dienst dazu und einer für Filme und Serien.
Und einer für Nachrichten.
Und einer für Nachrichten, genau. Den habe ich vergessen.
Für Nachrichten. Plus.
Ja, also sowas wie du bezahlst für ein Abo und kriegst dann halt einen ganzen Berg Zeitschriften und Zeitungen Zugriff. Plus irgendwelche Nachrichtenartikel, die nach deinen Interessen hoffentlich gut genug von der KI, nein, natürlich von Menschen zusammengestellt worden ist.
Genau, also das wäre das Produkt Apple News Plus. Apple News ist ja eine App, die es in Deutschland, also die es weltweit, beziehungsweise USA, Kanada, England, glaube ich, schon länger gibt, die es nie nach Deutschland geschafft hat.
Das wird doch noch nicht, da brauchen die doch, da brauchst du halt hier, du brauchst Verträge mit den Anbietern von Zeitschriften und du brauchst hier halt wirklich Leute, die quasi eine Nachrichtenredaktion zusammenbauen.
Naja gut, Apple hat eine deutsche Redaktion für den App Store und ein riesiges Gebäude da in München stehen. Also da sitzen schon Leute drin, die da bezahlt werden und die sowas machen könnten. Aber
du meinst Leute, die bei der SZ rausgeflogen sind, können dann da hingehen.
Ja,
und Artikel empfehlen, die nicht mehr in der SZ erscheinen, weil keiner mehr Geld dafür aus. Ja, egal. Entschuldigung.
Das ist eben der Punkt. Also Apple News war ja bisher kostenlos und hat halt irgendwie so ein bisschen versucht, so Curation zu machen. Jetzt ist halt der Versuch, was es ja durchaus auch schon vorher gab, mit sowas wie Readle oder wie der Kram hieß oder so, oder keine Ahnung, da gab es so verschiedene Angebote, wo man eben versucht, Zeitungen zu bündeln und da dann einen Monats-Abo-Preis dran zu heften und dann zu sagen, okay, da zahlst du hier deinen Zehner im Monat und dann sind da halt so Sachen drin wie ein bisschen was aus dem Wall Street Journal, ein bisschen was aus dem New Yorker, ein bisschen was aus der New York Times, ein bisschen was von hier, da und überall und dafür dann ohne Werbung, ohne blöde Bezahlschranken, komischen Quatschseiten, die dir dauernd sagen, dass du das hier nicht gucken darfst oder dass du bitte deinen Adblocker ausmachen sollst, sondern du hast dann da so ein schönes Potpourri von vernünftigem Qualitätsjournalismus, den du ja auch bezahlt hast dann, wo man dir also nicht versuchen muss, den nächsten Clickbait-Müll reinzujagen, nur damit du das anklickst, weil dann die Werbung da kommt, weil das ganze Thema ist ja dann ausgeschaltet. Du hast dein Geld bezahlt, jetzt geht es nur noch darum, dir interessante Dinge zu geben, die du auch lesen willst. Und das wollen sie jetzt machen und das wollen sie halt schick designen und auf dein iPad und dein Mac und dein iPhone und überall hinbringen.
Genau, aber leider noch nicht in Deutschland. Deswegen, nächster Punkt.
Ja. Was gab's noch? Das Games-Ding.
Genau, Apple Pay überspringen wir jetzt auch. Das ist irgendwie sehr Apple-Kreditkarte quasi.
Ja, die Kreditkarte sah so toll aus.
Die sah sehr schick aus, aber ja, können wir 2023, 2024 drüber sprechen, wenn die
nach 2324 kommt das nach Deutschland, ja. Wenn die Sparkasse endlich kapiert hat, wo der Hase lang rennt.
Ich arbeite in dem Konzern.
Das tut mir leid für dich.
Ja, mir auch. Ich schäme mich auch immer, wenn das Thema aufkommt. Ja.
Ja, gut, dann, also gut, lassen wir die Kreditkarte außen vor. Apple bringt eine eigene Kreditkarte. Schön für die USA, schlecht für uns. Jetzt das Games-Ding. Apple Arcade. Im Grunde selbes Thema. Sie haben endlich erkannt, dass sie die Qualitätsspiele in ihrem Store, nämlich die vorab sagen, gib mir mal Geld, ich habe hier ein geiles Spiel programmiert, das kostet ich jetzt 10 Euro und dann kannst du das spielen und dafür gehe ich dir dann nie wieder auf den Sack mit In-App-Käufen oder irgendwelchen
Murmelsteine,
Schlumpfbären, irgendwas, was sich da verbraucht in deinem Spiel oder irgendwie komischer Wartezeit, die du wegkaufen kannst oder sonst irgendeinen Scheiß. Sondern hier kostet 8 oder 10 Euro oder irgendwas und dann kannst du spielen. Und wenn der zweite Teil rauskommt, dann kostet halt nochmal ein Zehner. Diese Spiele sind ja alle im Wesentlichen im App Store so rein vermarktungstechnisch komplett an die Wand gedrückt worden, weil diese Free-to-Play Monetarisierungskonzepte einfach alles überrannt haben. Und aus verschiedenen Gründen die jetzt zu weit führen würden, ist für diese Bezahlspiele der App Store nie eine besonders gute Plattform war. Man war da immer irgendwie benachteiligt. Hm. Und das hat Apple jetzt irgendwie gemerkt und hat versucht, da jetzt irgendwas dagegen zu stellen, und die ganze Free-to-Play können sie nicht abdrehen, weil es halt zu viele Sparbrötchen auf dieser Welt gibt, die das scheinbar nicht anders wollen. Aber dann halt auch nur Scheißspiele kriegen meistens. Und deshalb gibt es jetzt einen Abo-Dienst, der so ein bisschen die Qualitätsspiele nach vorne holen soll. Und da ist dann eben All You Can Play. Du zahlst ja dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Zehner im Monat oder
das
so.
Das haben sie noch nicht gesagt.
Das haben sie nicht gesagt, aber das ist dann wahrscheinlich genau so wieder das, was es am Ende kosten wird. Und dann hast du so Spiele, die eben, wo dann alles inklusive ist. Es gibt keine Werbung da drin, es gibt keine Consumables, die du irgendwie bezahlen musst, keine weiteren Geldfallen, die irgendwie irgendeiner Art woher kommen, und alles, was da drin eingestellt wird, kannst du dann halt runterladen und spielen, so viel du willst.
Ja, da muss ich sagen, da fahre ich jetzt mit der Strategie, die du vor x Folgen mal empfohlen hast, oder vielleicht auch nur mir persönlich mal in einem Gespräch, dass du in dein YNAB, dieses Budgetierungsprogramm, was wir beide nutzen, einfach jeden Monat 10 Euro einträgst für iOS-Spiele oder so ähnlich. Jedenfalls mache ich so. Ich weiß nicht, ob du es auch noch so machst, soweit ich dich jedenfalls
verstehe. Ja, so 8 bis 10, ja.
Genau. Und dann kann man auch einfach mal 3 Euro für ein Spiel ausgeben, und wenn man das irgendwie nach 20 Minuten merkt, ist doof, ärgert man sich kurz, aber man hat es irgendwie schon rein budgetiert, und ja, besser als irgendein Free-to-Play-Scheiß sich runterzuladen, was dann irgendwie gar nicht funktioniert. Und ja, ganz oft sind ja dann doch die Spiele, man kann ja dann doch mal eine Bewertung lesen und so, und so einen richtigen Fehlgriff hatte ich eigentlich bisher noch gar nicht. Und ja, mein Gott, dann gibt es halt so 10 Euro im Monat für irgendwelche Spiele. Du kannst auch da fröhlich was spielen.
Ja. Genau, also ob ich da jetzt der Abonnent immer noch Rovercraft, was leider so ein Free-to-Play-Ding ist.
Pfui.
Was mich auch wirklich nervt, aber das Spiel ist eigentlich ganz lustig. Hat mich ein Kollege drauf gebracht, und dann bin ich leider da kleben geblieben. Aber es ist wirklich anstrengend. Also das wäre so ein Spiel, dem ich problemlos 10 Euro geben würde, wenn sie aufhören würden, mich mit dem ganzen Mist zu nerven. Aber es gibt halt kein irgendwie wenigstens mal irgendwo 2 Euro einwerfen und dafür keine Werbung mehr sehen müssen oder so, oder 5 Euro oder irgendwas. Man kann da natürlich auch noch Diamanten und irgendwas kaufen und Goldmünzen und diesen ganzen Rotz. Aber
und solange die Werbung bleibt, nervt's.
Richtig, solange die Werbung bleibt, nervt's, und die Werbung jetzt wegkaufen durch eine Einmalzahlung geht auch nicht. Also sehr ärgerlich.
Häufig ist das ja so, dass wenn man irgendwas kauft, dass dann die Werbung weg ist.
Genau. Aber das ist bei manchen Spielen eben auch nicht. Ich spiele immer noch Holdown. Wie wild.
Ja, das spiele ich tatsächlich gelegentlich mal so, aber nicht mehr so intensiv.
Wie heißt das? Rovercraft?
Ja, das ist im Wesentlichen.
Wenn gleich unsere Verbindung schlecht wird, dann liegt das daran, dass ich es runterlade.
Es ist im Wesentlichen ein Hillclimber, wenn du so willst. Ich weiß nicht, ob du mal Hillclimber gespielt hast. Man sieht von der Seite so eine Landschaft, Berge, und du hast ein Fahrzeug und fährst da so entlang, hast also nur Gas und Bremse, und musst halt versuchen, irgendwie ja durch diese Landschaft zu kommen. Und das Entscheidende bei Rovercraft ist halt, dass du dieses Fahrzeug selber bauen darfst. Und je länger du spielst und je mehr Münzen und Steinchen und irgendwas du sammelst, umso mehr Bauteile kannst du dir kaufen oder die Bauteile, die du hast, updaten, und dann kannst du immer absurdere Mars, also es fängt an mit so Mars-Leveln, wo du so, deshalb heißt es Rovercraft, weil du so einen Mars-Rover baust.
Ah, sowas habe ich auch mal gespielt.
Und
das finde ich auf Dauer aber so ermüdend. Weil das, ja, das ändert sich ja immer gleich. Also es wird halt immer schwerer, und dann musst du es durch irgendwas kompensieren, was du noch dran baust. Und dann wird's wieder schwerer, und dann musst du wieder das ist nicht meins.
Ja, naja, es ist nicht nur kompensieren durch was dranbauen. Es gibt dann halt Level, wo andere Arten von Schwerkraft auf anderen Planeten herrschen und wo andere Arten von Hindernissen sind, und das erfordert dann unter Umständen, dass du deinen Rover komplett anders denkst. Also es gibt zum Beispiel Level, wo der Boden aus Eis ist, wo du theoretisch überlegen kannst, brauche ich überhaupt Räder oder kann das Ding einfach rutschen und ich kann es mit Raketen antreiben. Und du kannst den trotzdem da mit Rädern bauen und mit Rädern fahren lassen, aber es ist halt unter Umständen gar nicht nötig. Und ja, das sind so die Sachen, wo man dann hin und her überlegen kann.
Okay, ja.
Ich spiele Minigolf King.
Okay.
Free to play.
Mit viel Werbung oder geht?
Geht, kann man meistens ganz schnell wegklicken. Ja, und du kannst eben, die, du musst dann so, also du, es hat so eine Zeitkomponente, also du kannst dann, wenn du Spiele gewinnst, du spielst immer gegen einen anderen.
Mensch, oder?
Menschen, ja, ja, Menschen, immer Mensch gegen Mensch. Und das spielt in solchen absurden Settings, so Minigolf-Settings halt, irgendwie durch eine große, ist ein bisschen wie Micro Machines, sieht's aus.
Oh.
Du kannst es gewinnen, indem du weniger Schläge brauchst oder wenn es gleich viele Schläge sind, dass du mehr Münzen aufgesammelt hast auf dem Weg dahin. Und wenn du dann so ein Spiel gewonnen hast, dann kriegst du eine Kiste und die Kiste öffnet sich nach einer bestimmten Zeit und da sind dann eben irgendwelche Goodies drin. Und um diese Zeit zu verkürzen, kannst du Videos anschauen, Werbevideos anschauen, aber das kannst du auch genauso gut lassen und einfach 8 Stunden warten und dann öffnet sich die Kiste von allein. Also von daher, ja, kannst die Werbung auch umgehen, indem du sie einfach ignorierst.
Okay.
Ja, aber da würde man sich doch wünschen, dass man einfach irgendwie sagen kann, hier sind 5 Euro und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Aber,
ja. Ja, also ich finde, es gibt Spiele, wo das nervt und bei anderen nervt es halt nicht. Also ich habe ja immer so ein Multi, ich weiß gar nicht wie, ja, ist eigentlich so ein Multiplayer Dingsspiel, Strategie, Rollenspiel gespielt ein paar Jahre lang. Und da konnte man eben auch durch Werbung, konnte man dann irgendwie Gold oder irgend sowas kaufen, was einen irgendwie was erleichtert oder beschleunigt hat. Und es war halt total verpönt, mit Gold zu spielen. Also es war so, alle, die mit mir gespielt haben, haben sicher welche auch mit Geld gespielt, aber es war halt verpönt, das zuzugeben, weil es halt auch irgendwie gemogelt ist, gell? Ja, ich weiß dann immer nicht. Ich glaube, es ist ja diese Sache mit den irgendwie jeder 10. oder jeder 100. muss nur zahlen, dass es sich für die lohnt. Oder wie ist das? Da gibt es doch irgendwie so eine Rechnung. Weiß ich auch nicht. Seid ihr noch da, Jungs? Oder seid ihr eingeschlafen?
Ich höre nichts mehr.
Ich auch nicht.
Christoph?
Keiner mehr da?
Hörst du uns noch? Hilft nichts. Ja.
Jungs? Hm.
Der eine taucht nicht mehr auf, der andere hustet. Was denn das hier für eine Sendung? Gut, Christoph. Ich
dachte, wir schneiden das hier am Ende eh raus.
Boah, was meinst du?
Okay, ja.
Ja, den Christoph kriegen wir jetzt. Ich muss mal gucken, dass wir den irgendwie wieder zurückkriegen.
In der Zwischenzeit kann ich ja mal weiter über die Apple Keynote reden. Da waren wir ja eigentlich.
Genau.
Oder?
Ja.
Dann mach du mal technische Dinge, damit du Christoph wieder zurückbekommst. Und,
ja, ich höre dir aber zu.
Das ist gut. Ja, dann gab es halt noch den TV-Dienst, den Apple vorstellen wollte. Und das war ja auch das große Thema, was vorher die Rumors sozusagen dominiert hat, dass Apple eben jetzt einen auf Netflix macht.
Mhm.
Und einen TV-Abo-Dienst einführt. Und das war auch so ein bisschen seltsam. Also sie haben so ein bisschen über ihre TV-App geredet. Das ist ja diese App, die es auf dem Apple TV und auf den iPhones und iPads mittlerweile gibt, die so ein bisschen versuchen soll, den Content aus den ganzen einzelnen Streaming-Anbieter-Apps rauszuholen und an einer Stelle so zu unifyen, wie man so schön sagt. Also eine App, die ich aufmache und die mir dann zeigt, okay, du hast irgendwie bei iTunes noch den und den Film gekauft, den hast du nur zur Hälfte geguckt und übrigens bei Amazon Prime bist du bei der Serie in Staffel 6 und Folge 3 und in deiner ZDF-App, da hast du noch irgendwie den und den Film angefangen, den musst du noch weiter gucken und so weiter und so weiter. Und da zu versuchen eben so ein bisschen, dass diese ganzen Silos so ein bisschen aufzubrechen und das zu vereinheitlichen. Prominenter Vertreter Netflix spielt da natürlich noch nicht so mit.
Das finde ich echt schade.
Das ist schade, aber ein Stück weit kann ich Netflix auch verstehen, weil Apple zum Beispiel immer noch keine Lösung hat für sowas wie Benutzerprofile. Das ist mir auch während dieser ganzen Demonstration, als die Frau da auf der Bühne war und erklärt hat, wie toll sie das findet, dass das alles personalized for me ist, Und dann erklärt sie da, wie sie hier personalisierte Informationen, und dann klickt sie weiter auf den Kids-Tab und sagt, dann kann ich hier mit meinem Sohn, kann ich hier das und das angucken. Und da ist ein safe place to explore. Und du denkst dir so, nein, da ist kein safe place to explore, weil wenn der einen Tab weiterklickt, dann sind da wieder deine Horrorfilm-Empfehlungen. Weil das überhaupt nicht voneinander getrennt ist. Also das, weißt du, diese App und der ganze Apple TV versteht es halt einfach nicht, dass mehrere Leute an einem Fernseher sind. Das kapieren die immer noch nicht. Und das ist so ein Grund, weil Netflix
ist ja auch beim iPad so. Wäre auch dringend notwendig, einfach.
Ja, absolut.
Quasi ein Kinder-iPad zu haben oder also so, ja.
Genau.
Du erkennst dann meinen Fingerabdruck, dann weißt du, dass ich's bin.
Richtig.
Wenn ich den Fingerabdruck von meiner Frau, dann ist es vermutlich sie und nicht ich. Ist doch nicht so schwer.
Da kann ich zumindest Apples Argumentation so aus kommerzieller Kapitalismus-Sicht sehen, dass sie sagt, ja, dann kauf doch jedem ein eigenes iPad, verdammt nochmal, sei doch nicht so geizig, wir brauchen dein Geld. Aber spätestens beim Apple TV ist diese Argumentation zu, also ich, nicht, dass ich diese Sicht jetzt unterstützen möchte, klar, wir haben auch ein iPad da im Wohnzimmer rumliegen und das benutzen mehrere Leute. Aber spätestens beim Apple TV geht das halt nicht. Da ist halt nur ein riesen
Fernseher im Wohnzimmer. Es gibt diese schicken Schalter von Hama, wo man so umschalten kann, wer jetzt gerade, welcher Apple TV gerade dran ist.
Ja. For sure.
Vor allen Dingen, stell dir das mal vor, du hast dann die Fernbedienung, ja, da stehen diese vier, also Familie von vier, diese vier Apple TVs stehen da übereinander. Du gehst hin, drückst auf den Knopf, Robert ist dran, klick, und dann drückst du Play, und dann drückst du viermal runter und zweimal rechts, und alle anderen iPads gehen auch viermal runter und zweimal rechts und spielen irgendeinen Film ab.
Ständig kaufe ich irgendwelche Dinge mit der Kreditkarte meiner Freundin, weil, und keine Ahnung.
Genau, ja, oder was du auch für ein hartes Durcheinander machst. Irgendwie dreimal hintereinander klickst ihr versehentlich irgendein so ein Softporno in Netflix rein und dann wundert sie sich, was das denn für blöde Vorschläge sind. Sie wollte doch Geburtsvideos gucken. Nee, wie heißt diese Serie? Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja, also okay, zurück zum eigentlichen Thema. diese TV-App ist jetzt irgendwie more fancy, more stylo und gibt's jetzt auch auf Amazon Roku, nee, wie heißt es, auf Roku und auf Fire TV und in irgendwelchen Smart TVs, diese News waren ja schon zum größten Teil vorab rausgesickert oder das mit den Smart TVs war ja eh schon bekannt. Ist ein interessanter Move, wenn sie nicht genug Apple TVs in die Markt gedrückt kriegen, dann gehen sie halt mit ihrer Software auf die anderen Setup-Boxen oder eben direkt in die Smart TVs rein. Sicherlich, um den Content aus dem iTunes Store zu verkaufen und den eigenen Streaming-Service auf größere Beine zu stellen als nur die Install-Base von einem Apple TV, ist das sicherlich sehr clever.
Ja, auf jeden Fall.
Es wird interessant werden, wie das ist, also was das mit der Weiterentwicklung dieser Software-Plattform macht, weil jetzt hat sich natürlich der Aufwand ver-x-facht, ne? Mit der ganzen komischen Hardware von irgendwelchen anderen Herstellern, die da selbst vermurksen mit irgendwelchen seltsamen Betriebssystemen, die Apple nicht selbst unter Kontrolle hat. Sie haben sich ja bisher eigentlich immer schwer getan, wenn sie Software auf fremden Betriebssystemen pflegen mussten. Ich erinnere an
iTunes auf Windows benutzt.
iTunes auf Windows, iCloud auf Windows, alles ganz großes Tennis. Also ich bin froh, dass ich das Zeug auf dem Apple TV laufen habe, weil da ist so wahrscheinlich, das ist so das Prime-Erlebnis in Sachen, wie das gedacht ist.
Da sollten sie es jedenfalls hinkriegen.
Ja, da würde man hoffen, dass sie es hinkriegen. Ja. Genau, und dann hängt da ja jetzt irgendwie noch ein eigener TV-Streaming-Dienst dran und über den war am Ende dann ja auch nicht so richtig viel zu erfahren, oder?
Sie haben dann irgendwie, weiß ich nicht, vier oder fünf Serienformate präsentiert mit Stars noch und nöcher, die darüber erzählt haben, wie, was für Serien sie jetzt machen und dies und das. Aber sie haben keine Preise genannt, sie haben keinen, wann es losgeht, wirklich this fall. Ja, wahrscheinlich kommt es 1. November oder so.
Wann ist Winteranfang? 21. Dezember? Nee.
Ja, genau. Doch, ja,
klar. Ja, okay, also dann kannst du dir vorstellen, wie lange this fall gehen kann.
Genau, aber eben keine Preise, kein weiteres Konzept. Ja, natürlich, ihr habt da fünf Serien, aber fünf Serien, mein Gott, also Netflix ist nicht groß, weil sie fünf Serien können. Sie können, sie präsentieren mir jeden Tag gefühlt 50 neue Serien. Und also für mein Gefühl ist es zu dünn, um wirklich da einen Angriff auf die Platzhirsche zu machen. Und für mich bleibt ganz ernsthaft die Frage, wie lange sie Bock darauf haben.
Ja, you gotta start somewhere. Also dass du nicht von null auf Netflix gehen kannst, selbst wenn du das Geld von Apple hast, das ist ja irgendwie klar. Das
viel früher.
Ja, da kann man natürlich argumentieren, dass das ein guter Move gewesen wäre, aber ich glaube, das, ja, da gehören halt mal zwei zu, ne?
Ja, da gehört noch gut.
Ja, klar. Aber sie haben da jetzt, wie du schon gesagt hast, eine Menge Stars aufgefahren. Also da war von J.J. Abrams über Steven Spielberg, Ron Howard, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, ne, bis hin dann zu am Ende zu Oprah Winfrey. Alle möglichen Leute da. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich bei allen Präsentationen, die da gelaufen sind, jetzt schon wirklich verstanden habe, worum es da geht. Also da liefen auch keine Trailer so im eigentlichen Sinne, sondern da standen dann halt die Leute auf der Bühne und haben so ein bisschen erzählt, was sie da inspired hatten. Da waren so ein bisschen Bilder im Hintergrund. Ich habe jetzt noch nichts so richtig abgespeichert, wo ich denke, hey, das gucke ich mir, klicke ich mir auf meine Watchlist, das will ich dann sehen im Herbst. Da wird ja sicherlich auch noch einiges hinzukommen bis zum Herbst. Ich meine, da kannst du schon nochmal eine Serienstaffel oder zwei drehen in der Zeit.
Klar.
Und wenn sie das entsprechend parallelisieren und Geld drauf werfen, und das haben sie ja offensichtlich getan bei der Menge an Stars, dann könnte das schon was werden, aber das war jetzt der große Reveal Event und wir haben nicht mal erfahren, was das kostet. Wir haben auch nicht erfahren, in welchen Ländern das startet. Wir haben
über 100 Länder.
Ach so, ja, okay. Ja gut, da können wir davon ausgehen, dass Germany mal dabei ist, aber was mich auch interessieren würde, gibt es einen Bundle-Preis? Kann ich jetzt irgendwie Apple Music, Apple News Plus, Apple Arcade und Apple TV Plus in einem großen Apple Content-Matsche, ach so, iCloud bitte auch noch mit Speicher dabei.
Mhm.
Und da kriege ich dann 3% Rabatt drauf mit der Apple Card. Das wäre doch eigentlich ziemlich fantastisch.
Cashback.
Also, ja, Cashback. Cashback, wir wollten nicht über die Karte reden, aber verdammt nochmal, das ist ein verdammter Rabatt auf alles, was ihr so macht, der mir am Abend erstattet wird. Es ist nicht irgendwie Cash for you, ich krieg da kein Geld geschenkt, das ist einfach ein Teil von meinem Geld, den ich wieder zurückkrieg. Das ist ein Rabatt, verdammt nochmal, was ist denn daran so schwer? Ich glaube allerdings übrigens, dass das nicht das ist, was die Leute an diesen Reward-Programmen so lieben. Das ist aus Sicht von jemandem, der auch YNAB benutzt und mit Zahlen realistisch rechnet oder zu rechnen gelernt hat, irgendwann mal aus harter eigener Erfahrung. Schmerzhafter eigener Erfahrung.
Ich erinnere mich an bittere Gespräche zwischen uns beiden.
Ja, ist das wahrscheinlich tatsächlich das Richtige und Wichtige, was wie so eine Karte funktionieren sollte, ja. Du kriegst irgendwie einen Rabatt und dann hast du da was von. Aber die Leute lieben an diesen Reward-Programmen, glaube ich, eher genau, dass das nicht so ist, sondern dass sie da irgendwelche obskuren Punkte kriegen, die sie dann vergessen und dann können sie plötzlich davon irgendwie den Flug in den Urlaub bezahlen. Weil sie da 25.000 Punkte zusammengesammelt haben, die irgendwie anonym waren und die man die ganze Zeit nicht für Zigaretten ausgeben konnte. Und weil die waren irgendwie da nur so auf diesem Konto und irgendwie kann man nichts so richtig Sinnvolles damit machen, bis man dann irgendwann dieses eine Ding hat, wo man dann sagt, oh, jetzt kann ich das Upgrade in die erste Klasse hier oder der Business Class von diesen Punkten bezahlen.
Ich habe heute vom RMV so eine beleidigende Mail gekriegt, dass sie irgendwie ihre Smileys irgendwas gedreht haben. Boah, echt. Ja.
Oh ja, diese Mails habe ich auch bekommen, dass die Smiles irgendwas anderes sind. Die sind auch so pointless, diese RMV-Smiles, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ganz fürchterlich. So, ja, 2-for-1. Nee, ich möchte, dass ihr was kostenlos gebt, wenn ihr damit schon so angebt. Aber das machen sie natürlich nicht. Warum auch?
Alles, was du dafür einlösen kannst, habe ich mir auch jetzt neulich nochmal diese ganze Zeug durchgeguckt. Das ist alles Unfug. Also, es ist total. Immer so 2-for-1 oder, also ich muss da immer noch irgendwen anders mit in die Scheiße ziehen und
2-for-1-Burger geht schon mal. An einem guten Tag, aber
Ja, okay. War da Burger dabei? Habe ich gar nicht gesehen.
Keine Ahnung, das ist jetzt frei.
Ja, aber ist immer so Eintritt irgendwo, two for one oder keine Ahnung. Ja. Also
ja.
Ja. Egal.
Nee, aber da gibt's ja richtig Geld zurück. Und ich, also was sie da beim Banking vorgestellt haben, da hat irgendwie meine Tochter gleichzeitig mitgeredet, deswegen habe ich das nicht ganz 100% verstanden. Aber ich glaube, da könnte es ein durchaus ein, ja, nicht richtig Angriff, aber schon eine andere Version von Banking allgemein langsam hochkommen. Das finde ich sehr, sehr spannend, was sie da vorgestellt haben.
Ja, aber was sie effektiv vorgestellt haben, ist eine andere Art von, also eine Kreditkarte mit weniger Gebühren, mit mit mehr Privacy, mit diesem Cashback, also mit diesem Dauerrabatt quasi, der irgendwie so recht transparent und wenig verschnörkelt ist. Und dann eben eine Integration.
Was ihr Rabatt geben? Also wenn ich mit deren Karte bei Amazon was kaufe, dann kriege ich 2%. Was haben die davon?
Naja, wahrscheinlich kriegen sie von Amazon irgendwie 2,2% hier Transaktionsgebühr und davon geben sie dir das meiste. So Pi mal Daumen, denke ich mir das ungefähr.
Ja, weil ich muss ja keine Gebühren erstmal zahlen. Außer wahrscheinlich, wenn ich es irgendwie über 6 Monate strecke, meine 40 Euro. Mir fällt jetzt nichts ein, was ich für 40 Euro bei Amazon kaufen könnte, aber ja. Irgendwas zum Grillen bestimmt.
Ja, Kaffee.
Kaffee kaufe ich lokal.
Ja, es stimmt, ja. Hofheim, gewachsener Kaffeeboden sind die besten.
Nee, aber Wiesbaden. Da fahre ich wirklich echt immer noch nach Wiesbaden zu meinem Dealer. Genauso wie zum Friseur.
Ja, aber die wachsen da nicht. Du kaufst sie nicht lokal. Also du kaufst sie lokal, aber
nein. Ja, sie werden da immerhin geröstet.
Sehr gut.
Ja.
Ja, also das wird sicherlich irgendwie so ein, weißt du, so wenn ein Händler, wenn du bei einem Händler, ein Händler eine Kreditkartentransaktion annimmt, dann zahlt er dafür ja eine Transaktionsgebühr an, ich nehme an, Mastercard und an sonst wen, der dahinter steht. Und
stimmt,
ich
und denke mal, aus Mastercard 3% will und Apple nur 2,5 und mir 2 davon gibt.
Ja, da steckt ja ein Stück weit Mastercard auch dahinter. Also, die haben ja damit, das ist ja stimmt. Eine Mastercard, diese Karte, und Goldman Sachs als ausführende Bank. Die werden da irgendwelche Deals gemacht haben, weil sie sich natürlich ein entsprechendes Volumen davon versprechen können.
Ich habe mit meinem Cousin zusammengeschaut und der war so begeistert, hat gemeint: So, boah, ich glaube, ich kaufe doch Apple-Aktien. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Also zum einen diese ganze Privacy-Aktion rund um die Karte, aber auch um Apple News und um die anderen Themen, aber eben auch insbesondere um das Geld. Es ist ja so, wenn man mit Apple Pay bezahlt, dass eben nicht allen Parteien klar ist, wer jetzt wann wie viel für was ausgegeben hat, sondern dass eben schön alles getrennt bleibt. Nur die wichtigen Informationen für die Bezahlung eben hin und her gehen. Und das kann natürlich irgendwann ein sehr wertvolles Gut werden.
Absolut, wobei ich immer noch skeptisch bin. Also es war interessant zu sehen an den Stellen in der Keynote, wo Privacy und Security immer wieder sehr mantrahaft wiederholt wurden, dass es jedes Mal einen riesigen Applaus gab. Gut, da weiß man jetzt nicht, wie viele... Ja, das ist die Frage, wie viele Fanboys sitzen da?
Überleg, wenn wir da Karten hätten haben können, also angenommen, wir würden in Kalifornien wohnen oder hätten mal irgendwie ein Privatjet oder keine Ahnung, können da mal locker hinfliegen, wir hätten doch auch gejubelt, wenn die Privacy sagen.
Ja gut, aber dann sagen sie halt auch irgendwie hier, weiß ich nicht, Games Flat und so, und da ist dann auch Applaus, aber der ist nicht so frenetisch. Und dann sagen sie Privacy und Security bei dieser Apple-Karte. Und die Leute ticken komplett aus. Klar, da sitzen irgendwie Apple-Mitarbeiter und keine Ahnung, vielleicht sind da auch Klaköre verstreut, weiß ich alles nicht.
Finden
wir auch jetzt Klaköre, also Leute, die...
Klatschgurus?
Klatschvieh, also Leute, die dafür bezahlt...
Klatschvieh?
mein Husten macht mich fertig heute.
Wenn jetzt unsere Sendung immer so lustige Namen hätte, dann würde sie 572 Klatschvieh heißen.
Ja, sehr schön. Ich glaube, so nennt man bei so Fernsehaufzeichnungen so die Publikum, was, ja, ich war früher mal beim Glücksrad zu Gast. Du warst
beim Glücksrad?
Ich war mal beim Glücksrad,
als Klatschvieh.
Als Klatschvieh, ja, genau. Da kommst du dir wirklich so vor. Also es ist wirklich so, wenn die Lampe angeht, oben Applaus, dann musst du klatschen und da gibt es so einen Einpeitscher, der klatscht dann vor und so. Ganz schlimm.
Puh.
Da war ich noch sehr jung. Ich war jung und ich hatte kein Geld und gegeben hat es da auch keins, also konnte ich ganz brauchen.
Bei Harald Schmidt war es lustiger, da gab es keinen Einklatscher.
Bei Harald Schmidt war es lustiger, genau. Weil da gibt es auch den Einpeitscher, der die Leute vorher so ein bisschen auflustigt, damit sie dann am Ende über jeden blöden Witz lachen.
Ja, das stimmt. Aber das hasse ich irgendwann mal so ungünstig unter dem Mikrofon, dass ich in den nächsten 6 Wochen danach von bestimmt 25 Leuten angesprochen wurde. Ich habe dich bei Harald Schmidt gehört. Du warst doch bei Schmidt. Ich habe dich gehört. Was? Aber wirklich richtig viele Leute.
Das ist cool.
Ja. Oh Gott, jetzt graben wir die ganz alten Geschichten aus. Gut.
Genau. Also jedenfalls, was ich interessant finde, auf der einen Seite diese Privacy, diesen Privacy-Fokus, den ich auch sehr persönlich sehr unterstütze. Und dann aber eben einfach mal die harte Realität. Du stehst an der Supermarktkasse und beobachtest mal, wie viele von den Leuten vor und hinter dir haben eine Payback-Karte. Und diesen Disconnect, also denen ist ja allen offensichtlich komplett egal, was mit ihren Daten passiert. Weil die werfen sie natürlich mit ihrer gesamten Purchase-History und allem Zeugs einfach mal dieser Firma in den Rachen, die das auch noch über viele, viele Ladenketten hinweg zusammentreiben kann, sodass dieser Datensatz auch so richtig aussagekräftig und groß wird. Mhm. Und das für ein paar wenige Prozentpunkte, quatschiger Punkte, die irgendwann vielleicht irgendwie in Cashback, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, aber es ist halt Daten. Also sie werfen damit Daten, die Leute, vollkommen freiwillig für irgendwelche Rabatte oder Aktionen oder Punkte oder was auch immer es da so gibt. Das mag auch alles dann im Einzelfall vielleicht sogar ein attraktives Paket von Rabatten und Geld und
ja, sein. Ja, sicherlich.
Aber du bezahlst es halt mit deinen persönlichen Informationen. Und ja, das sind so Sachen, wo ich halt nicht weiß, ja, auch die Menge an Leute, die alle möglichen Google-Dienste mit persönlichen Daten voll bläst ohne Ende. Klar, ich benutze aber auch eine Gmail-Adresse, ist schon, ich bin da nicht ganz frei, also wer frei ist, werfe den ersten Stein, aber
Von dir ein biblisches Zitat.
Ja.
Alter Schwede.
Das
doch noch neutestamentlich. Ja.
Das ist, da weiß ich nicht so genau, es ist gut, dass wir jetzt eine so eine große Firma haben, die sich dieses ganze Privacy-Ding mal so richtig auf die Fahnen schreibt und da mal so richtig durchprescht und sagt so, wir machen das jetzt mal. Wir machen jetzt mal Privacy richtig und wir legen uns dafür auch mit dem amerikanischen Staat an und wir verschlüsseln die ganze Scheiße hier und versuchen das noch weiter vorzutreiben. Jetzt versuchen sie ja gerade irgendwie diese ganzen iCloud-Keys irgendwie loszuwerden. Das ist wohl technisch noch nicht so ganz simpel, weil am Ende hast du ja immer auch das Problem, wenn du das wirklich, wirklich richtig machst, dann hast du irgendwann Kunden, die sich aus ihren Accounts ausgeloggt haben und dann bei dir stehen und heulen, dass du ihre Accounts nicht wieder freischalten kannst und dass ihre Backups jetzt weg sind, weil die sind halt verschlüsselt und wenn sie den Key verbaselt haben, dann haben sie ihn verbaselt. Und man weiß halt, die Leute da draußen verbaseln alles, immer und ständig alles und können sich nie an ihre Passwörter erinnern. Und Das gibt also auch wieder Geschrei, also egal wie du es machst, bei einmal trittst du den Privacy- und Security-Leuten auf den Fuß, weil du immer noch irgendwelche Keys hältst, die du vielleicht gar nicht haben solltest und wenn du die weggibst und das alles zu den Leuten in die Geräte auslagerst, dann schmeißen die das in den See und jaulen dann rum, weil ihre Daten weg sind und diese Backup-Codes, die sie sich hätten ausdrucken sollen, haben sie sich natürlich nicht ausgedruckt oder ist auf dem Post-it geschrieben, dass sie danach verbummelt haben. Und das ist dann auch wie, also dann machst du dir da wieder Millionen von Leute unglücklich. Trotzdem irgendwie schön und interessant, dass es jetzt mal eine Firma gibt, die sich das als Unique Selling Proposition auf die Fahnen schreibt und eben sagt, das nehmen wir und damit rennen wir jetzt los und setzen uns davon von diesem ganzen Werbetracker und kostenlos hier und kostenlos da, was ja dann bei Google eher oder bei vielen anderen Firmen einfach die Art und Weise ist, wie das gemacht wird. Mal gucken, wo sie damit hinkommen und ob dein Cousin mit seinen Aktien da auf das richtige Pferd gesetzt hat.
Wir können ja uns mal zumindest für die Folge 572 aufschreiben, was der Apple-Aktienkurs heute ist. Und dann überlegen, was gewesen wäre, wenn wir gekauft hätten.
Ja. Schon alleine eine Apple-Aktie ist ja so richtig teuer, gell? Da muss man ja schon...
300 irgendwas, oder?
Ja.
Siehst du.
Da könnte ich mir auch den Grill kaufen. Also da gab es übrigens Tipps in den Kommentaren, was ich mir mal noch so
angucken. Sehr gut.
Oder war es Kommentare oder Twitter? Ich bin gerade unsicher, aber ich habe auf jeden Fall Tipps bekommen über Grills.
Kommentare nicht, Twitter, ja.
Ja, da war es wahrscheinlich Twitter. Genau. Das geht dann so in die Richtung, so eine Apple-Aktie, so 300 irgendwas Euro oder den neuen Grill, eins von beiden. Die Rendite beim Grill ist so unmittelbar schon größer. Also so im Sinne von leckerem Essen.
Ja, das stimmt. Ja, und du kannst ein einfaches Stück Fleisch oder Gemüse in ein leckeres Gericht verwandeln. Ich habe die Woche endlich mal wieder gegrillt. Ah, oh, es war so schön.
Was hast du gegrillt?
Thüringer Bratwürste, die wir vom, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es sind die Bio-Bratwürste, die Thüringer Bio-Bratwürste vom Rewe gewesen. Die waren richtig lecker und dazu eine Süßkartoffel in irgendwie einen halben Zentimeter dicke Scheiben geschnitten, einfach auf den Grill gehauen. Man muss sie rechtzeitig umdrehen, nicht so wie ich, dann werden sie schwarz, dann muss man die Seite wieder abschaben und so weiter. Aber das war ein sehr, sehr leckeres Abendessen, das war richtig gut. Und, also mir macht ja Grillen doch, ich habe es jetzt irgendwie durch Umzug und Winter und weiß ich nicht was, irgendwelche Ausreden gefunden, lange nicht gemacht. Aber jetzt wieder draußen gewesen, das ist so schön. Das macht mir so viel Freude. Ja. Grillen. Okay. Gibt es noch irgendwas zu Apple Keynote zu sagen?
Nee, also ja, Vorhang zu, alle Fragen offen. Das ist so das, die Zusammenfassung, die man geben kann. Das ganze Thema, wie sehr mischt sich Apple in die Programme ein, das bleibt ja auch noch offen. Also das werden wir auch erst erfahren, wenn es losgeht oder wenn dann mal irgendwie Leute plaudern, die da irgendwie eigentlich mal das Drehbuch geschrieben hatten und dann den Anruf von Tim Cook gekriegt haben. Was soll er gesagt haben? Don't be so mean oder so hat er in irgendeine Mail geschrieben.
Ja, das ist ja das, was man da befürchtet, dass eben diese Freiheit, die viele Serienproduzenten bei Netflix zum Beispiel bekommen, eben auch alles an Themen verhandeln zu können, was jetzt gerade angemessen ist für diese Serie, für diese Situation, dass es bei Apple eben nicht gegeben ist, sondern dass es eher ein, sie nennen es immer familienfreundliches Unternehmen ist.
Genau. Das dann eben dem Nimbus. Aber
zwei erwachsene Menschen ist doch auch eine Familie. Also ich finde das irgendwie, naja.
Ja, und ja, was heißt Familie? Also ich meine, family-friendly bedeutet ja in dem Sinne dann offensichtlich, dass das alles irgendwie FSK 12 sein muss oder so.
Ja, maximal.
Und das ist halt irgendwie auch nicht im, also warum dürfen Erwachsene nicht Erwachsenen-Dinge gucken? Man kann ja eine Quote einführen und sagen, keine Ahnung, hier irgendwie die 30% von allem, was wir produzieren, muss family-friendly sein, aber dann oder 40 oder keine Ahnung, was.
Ja,
was?
Selbst 60, aber
genau, aber dann musst du doch irgendwie dann sinnvoll noch sagen, wenn das ein Komplettangebot sein soll. Ja gut, okay, was ist ein Komplettangebot? Netflix produziert auch keine Pornos, aber ja
aber das
also okay, selten, man kann da
selten schaut ihr öfters abends irgendwie Kind liegt im Bett und dann ach jetzt lass uns noch in Ruhe schön zwei Pornos hintereinander weggucken oder? Jetzt wäre ich auch mal ein Vorschlag. So, ach komm, jetzt lass uns nicht mehr diese Geburtsserie gucken, lass uns lieber noch zwei Pornos rein.
Genau. Lass uns lieber das gucken, was vor der Geburtsserie passiert. passiert sein muss. Nee, natürlich nicht, aber also du ach, weißt, was ja, ich meine.
Das gefällt mir gut, diese Vorstellung. Ah, ja.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, einen Mafia-Film oder so, genau, wo keine Leute erschossen werden dürfen, dann...
Ja, oder man es nicht sieht.
Ja, oder Luca Brasi nicht bei den Fischen schwimmen kann, dann weiß ich doch, das ist doch alles Quatsch dann. Also, dann kann ich die ganze Mafia-Serie bleiben lassen. Und dann muss man halt feststellen, entweder kommt dann eine schwer kastrierte Mafia-Serie bei raus.
Genau, man oder schafft es, glaube ich, halt nicht, keine, dass der Druck hoch genug ist.
Genau.
Das ist eben das Problem. So, Mafia. Aber er kann halt nicht sterben. Oder er stirbt, aber wir sehen ihn nicht. Ja, auch egal.
Ja, genau, aber Don't Be So Mean heißt ja nicht Please Don't Show the Gore, sondern Don't Be So Mean heißt halt, der kann das kleine Kind nicht erschießen. Ja. Und ob ich das jetzt zeige oder nicht, die eine Figur da, die wir da gesehen haben, die kann das andere Kind, das wir da gesehen haben, nicht erschießen, weil das wäre mean. Und das findet dann halt nicht statt. Und das ist halt eine ganz andere Qualität als ich kann aber nicht sehen, wie der dem den Finger abschneidet. Damit kann ich ja leben. Wenn man sagt, okay, wir wollen hier nicht so die gory Details haben, dann macht man halt FSK 16 oder sowas.
Ja, und aber es müssen auch keine Nackten über den Bildschirm laufen. Also mein Gott. Aber man kann damit auch natürlich umgehen wie in Europa. Mein Gott. Wir waren alle mal nackt. Zum Beispiel beim Podcasten.
Musst du immer alles verraten?
Das ist auch so eine Geschichte, die alle Podcaster erzählen, oder?
Immer wieder. Es ist ein Running Gag, den man von Amerika bis hier dauernd hört.
Überall, ja.
Ja.
Das ist schön.
Gut, machen wir das Thema zu. Wenn wir gerade eh schon bei Podcasts sind, da wolltest du doch nochmal
genau, ich wollte jetzt nur kurz anmerken, wir haben doch fast die 40 Minuten geknackt zum Thema Apple Keynote.
Ja, da war zwischendurch noch der Christoph weg und andere Sachen.
Also. Ach stimmt, der Christoph ist weg. Er sendet schöne Grüße, wir sollen ihn rausmoderieren. Christoph, dann mach's gut, schönen Abend, gute Nacht. Wir machen die Sendung hier fertig, tschüss.
Der hört dich nicht mehr, der liegt unterm Tisch mit seiner Flasche Jackie und ist weg. Nee, es war ja Jim Beam, Entschuldigung.
Ich weiß gar nicht, was er getrunken hat, ja. Genau. Thema, wie findet man neue Podcasts? Hast du da irgendwie eine Strategie? Oder ist es meistens so, dass dir in irgendeinem Podcast irgendwas empfohlen wird? Oder, weiß ich nicht, hier in der Sendung reden wir drüber und dann empfehlen wir uns gegenseitig Sachen.
Es ist tatsächlich genau, wie du jetzt eben schon so angedeutet hast. Also Leute sind in anderen Podcasts, die ich höre, zu Gast. Und da heißt es dann am Ende ja immer so schön, and where can they find you? Und dann heißt es, ja, ich habe da die Sendung und ich habe die Sendung und bin auf Twitter der und der. Und das ist ein Weg, wie ich Podcasts entdecke. Mhm. Der zweite ist tatsächlich, wenn ich irgendwie so ein neues Thema entdecke oder ein neues Hobby anfange oder irgend sowas, dass ich dann tatsächlich einfach mal die einschlägigen Suchbegriffe in meine Overcast-App eintippe und dann da mich ja mal so durchabonniere. Da fliegt dann aber auch sehr viel einfach wieder raus. Das ist dann immer so ein bisschen Hit and Miss. Aber wenn man dann einen gefunden hat aus dieser Ecke, dann sind da ja in der Regel wieder Leute zu Gast, die dann irgendwie so ähnliche Themen haben und dann auch wieder eigene Podcasts und dann geht's da weiter.
Ja, so wie die Liste nie leer.
Genau. Wie machst du das?
Auch so ähnlich. Ich habe nur jetzt eben, die Tage eine ganz lustige neue Variante gehabt. Ich habe die Sendung Frequenz von diesen 4000 Hertz Jungs gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. 4000 Hertz sagt ihr wahrscheinlich, Podcast-Label.
Ja, klar.
Und die machen irgendwie einmal im Monat oder alle paar Wochen eine Sendung, wo sie einfach über ihr Programm, über Podcasts und so weiter allgemein sprechen. Und da haben sie über listennotes.com gesprochen. Das ist eine Seite, wo du einfach nach Begriffen googeln kannst und dann gucken kannst, was da wie auftaucht an Menschen oder an Themen über Podcasts. Also es ist quasi eine Podcast-Suchmaschine. Die haben auch in der gleichen Sendung eine neue Funktion im FYD, FYYD. Das ist eine deutschsprachige Podcast-Suchmaschine, kommt aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob die auch internationale Podcasts. Die haben nämlich eine neue Funktion, da kannst du Podcasts nach Farben suchen. Was total lustig ist, wo du einfach sagst.
Nach einem Coverbild oder was?
Ja, genau. Oh, dieses Grün. Und dann zeichnet ihr halt einfach Farben, Podcasts in diesem Grün an. Ich finde es total lustig. Ist quasi wie ein Zufallsgenerator, um Podcasts zu finden. Und jedenfalls bei Listen Notes habe ich dann gedacht, ach, googelst du dich mal selber und guckst mal, ob der Sneakpotter auftaucht. Taucht er nicht. Erster Treffer.
Hast du ihn angelegt?
Nee, ich wusste nicht, wie es geht. Ich war einfach von der anderen Sache viel zu fasziniert. Erster Treffer war der Kollege Lars Naber auf Distanz, wo ich zum Sentinel 2B-Start zu Gast war. Dann Barcraft Live, das war das, wo ich bei Bartender Journey in den USA zu Gast war und wir über Cocktails, probierenden Cocktails gesprochen haben. Und dann taucht eine ganze Liste von Podcasts, Comedy Above the Pot, Comedy Above the Pop Podcast auf. Und zwar immer Season 14. Und da werde ich mit Namen erwähnt. Weil die nämlich ein Foto von mir, was sie in der Wikipedia hochgeladen haben, als Hintergrundbild benutzt haben.
Sehr gut.
Ich habe jetzt, weil es erst vor 2 Tagen war, leider noch nicht in den Podcast reingehört. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, ob das gut ist. Kommen die Podcasts, weiß ich auch gar nicht, ob ich das gerne hören mag. Das ist ja nicht so unbedingt 100% mein Thema, aber ich fand es sehr lustig, was man dann findet, wenn man eben sich selber mal googelt. Ich habe jetzt auch kurz vor Beginn der Sendung ach, guck mal, da war noch irgendwie noch ein Gera-Podcast, wo ich in Gera, auch vor 9 Jahren war ich mal in Gera beim Triathlon. Der taucht da auch auf. Jetzt habe ich dich gegoogelt, da taucht irgendwie ein Final Cut Pro Podcast auf, nicht gegoogelt, gelistennote.com und ein Digital Production Buzz Podcast, wo Robert Krüger mit Rod Harrison, David Schleifer, Michael Camps und James irgendwas auftaucht. Also irgendwie, du tauchst gar nicht auf. Dann habe ich den Christoph gesucht und dann taucht Cocktail-Podcast auf.
Aha.
Warum findet ihr den Cocktail-Podcast?
Christoph und nicht bei uns. Ja.
Und zwar Sonderfolge 1 rund um die Liquidition.
Okay, ja.
Mit den beiden Ehrengästen und Christoph Perner, Betreiber der Pingbar, macht einen sehr gelösten Eindruck. Also das taucht dann auf, aber
ja gut, Suchmaschinen zu verstehen, jetzt von außen, wenn man den Algorithmus nicht kennt und die Datenbasis, ist natürlich irgendwie schwierig. Ja. Aber als Entdeckungsmittel für neue Podcasts klingt das ganze Konzept da, Listen Notes, irgendwie ganz lustig. Hast du schon irgendeine coole Sendung entdeckt, die du jetzt auch hörst?
Nee, ich habe wirklich nur dieses eine mich selber finden mal gemacht und dann jetzt habe ich mal Sneakpot gesucht. Da taucht als erstes der Gnisleff auf mit Sneak Film to Go, wo wir als zum Interview, wo wir ein bisschen in der Sendung
wo wir die Sendung vandalisiert haben.
Und jetzt auch ein bisschen betrunken. Dann taucht der Travis da auf in der Amerikaner für euch. Und dann tauchen Sneakpot auf. Cocktail-Podcast. Ja. Und dann noch Sneak Attack, irgendein Podcast. Naja, gut. Ja.
Sehr lustig.
Ach so, die haben auf Twitter Sneak Podcast als Handle. Deswegen tauchen die auf. Das ist irgendein englischer. Okay. Ja, so ist das.
Ja, genau.
Deswegen listennotes.com ist eigentlich ganz lustig, wenn man mal zu gewissen Themen, ich denke, es funktioniert im Englischen besser als im Deutschen, dann nach Themen oder nach bestimmten Sachen sucht. Im Deutschen ist es wahrscheinlich ähnlich wie FYYD.
Ja, ich werde dann eher die FYT-Farbensuche ausprobieren. Das klingt für mich gut. Ich möchte Pink Podcasts hören.
Ja, mach das. Das ist echt, das, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das findet, aber ja, doch, Farben. FYT entdecken, Farben. Und dann kann man die Farbe, also wirklich so dieses übliche Wahlrädchen. Okay, Pink. So, pinke Podcasts. Hi. Endo-Hilfe. Der Podcast für Endo-Schwestern. Der weiße Brasilianer. Eins live. Das dilettantische Duett. was es alles für Podcasts gibt.
Was es alles gibt, ja.
How I Met My Schätzli.
Okay. Ich glaube, diese Sendung ist reif für eine Abmoderation.
Ich lese jetzt sonst gelb vor.
Ja, ich hatte es befürchtet, dass das hier in die Richtung eskaliert. Und bei gelb kommen wir ganz unangenehm zum ersten Film zurück. Deshalb lassen wir das jetzt.
Was?
Ozzy Osbourne.
Oh ja, ach ja. Oh, jee. Ach, bitte.
Ja. Christoph ist schon in die ewigen Jagdgründe dieser Sendung eingegangen. Den haben wir verloren auf dem halben Wege. Wie viele Hörer wir jetzt noch verloren haben, wissen wir nicht. Aber die, die jetzt noch hier sind, können ja mal wieder auf Twitter mit einem schönen Hashtag, Stefan, sag irgendwas, Hashtag pinke Podcasts, mal bitte auf Twitter reagieren. Und
kann ich mich doch morgen nicht mehr dran erinnern.
Tja, das merkst du dann, wenn die Tweets reinkommen.
Ja, genau, Sneakpot, das hilft.
Genau, Sneakpot, einfach mal diesen Hashtag twittern, das würde uns freuen. Ansonsten war das eine lange Sendung, ne? Wir hatten Christophs
2 Stunden Netflix. Locker mal geklackt. Geklackt.
Geklackt, na, genau. Es war auch eine lange Alkohol. Nee, ich habe gar nicht so viel getrunken. Wie, was echt? Bei dir?
Sei froh. Okay. Ich habe mein Negroni und danach habe ich mir noch ein Americano gemacht.
Ja, nee, ich bin wirklich, also ich habe mich, glaube ich, in der Sendung bestimmt 40 Mal gemutet und gehustet und ein paar Mal habe ich es auch nicht rechtzeitig geschafft.
Mhm. Ja.
Deshalb, ich habe es bei einem ganz kleinen Glas Rum belassen. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Das war eine Sendung mit sehr, sehr viel Bewegtbild-Content diesmal. Eine Menge Serien und Filme, zu denen ihr Stellung nehmen könnt. Zur Apple Keynote, wenn ihr mögt, natürlich genauso. Wie findet ihr eure Podcasts? All das auf sneakpod.de in den Kommentaren zur 572 und nächste Woche wieder einschalten. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.